Herzlich willkommen zur 823. Folge des Sneakpods, in der wir Are You There, God? It's Me, Margaret besprechen. Und wer uns diesen Film mitgebracht hat, das wird uns gleich Bob sagen, der just heute zum ersten Mal seine Periode bekommen hat.
Und ich habe mich ganz schön erschrocken.
Du hast dich aber auch drauf gefreut.
Oh, unbedingt, ja, ganz, ganz fürchterlich. Ja, und bei Norman Fischer auf die Dinnerparty eingeladen ist die gute Lizzie.
Hallo, und gerade noch schnell Rasen gemäht, das hat Christoph Perner.
Ja, guten Abend.
Hallo.
Lizzie, ja. Wie ich den Bob vorgestellt habe, war das... Die Möglichkeit, die du auch mich hättest vorstellen können, weil wir hatten...
Nein.
Okay, gut.
Meine andere Option wäre noch gewesen, der einfühlsame und etwas unsichere Lehrer ist Christoph Perner.
Ja, das hätte auch gepasst. Auf jeden Fall. Ja, Lissi, schön, dass du wieder da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir versuchen, dich mehr zu Wort kommen zu lassen als unsere Gästin von letzter Woche.
Mhm. Ich glaube, das ist nicht so schwer.
Ja, wir haben ja diese Derailer-Crew heute nicht.
Ja.
Ich hoffe es. Also, ja, stimmt, beim letzten Mal warst du auch nicht drauf vorbereitet.
Mhm. Nee, ich war irgendwie kalt erwischt worden. Aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut, ganz klar. Aber es war ein bisschen zu wenig Christiane letzte Woche. Aber ihr werdet bald dafür entlohnt?
Entschädigt.
Entschädigt. Genau, das meine ich. Aber jetzt haben wir erstmal Lizzie da.
Yep.
Und ich habe ja schon diesen fürchterlichen Bandwurm eines Titels genannt. Ich werde es, glaube ich, nicht nochmal tun.
Okay.
Lizzie, setz uns doch mal bitte aufs Gleis, was wir da gesehen haben.
Kommt also ich kann so, den Titel... Mit so Business Speak, so. Jetzt soll man mich mal aufgleisen, da muss ich mich noch aufschlauen.
Nee, bitte nicht.
Ja. Irgendwann sagt er dann noch, er kommt gleich wieder, er braucht eine Biopause oder so. Ich kann,
was ist denn eine Biopause?
Na, wenn du aufs Klo musst. Egal, das ist ein anderes.
Oh Gott.
Kann ich gar nicht.
Nee. Okay, also, Are You There, God? It's Me, Margaret. Geschrieben wurde das von Judy Blume 1970 als Teenager-Roman und ist relativ bekannt in den USA. Ich kannte das nur so vom Hörensagen, also in Deutschland glaube ich nicht so krass. Genau, und es geht um Margaret, die am Anfang des Films 11 ist und aus dem Sommercamp wiederkommt und von ihren Eltern vor die Tatsache gesetzt wird, dass sie jetzt umziehen von New York City nach New Jersey, was ja schon... hart ist.
Das ist so Höchststrafe, ne?
Ja,
das ist so wie von Frankfurt nach Sulzbach etwa.
Ja.
Ja, oder von Berlin nach Frankfurt.
Ja, weil der Vater irgendwie ein besseres Jobangebot bekommen hat, müssen sie jetzt umziehen zum Leidwesen auch der einen Oma von Margaret. Und Margaret muss sich dann eben in der neuen Nachbarschaft zurechtfinden, neue Freundschaften schließen und es gibt sozusagen so zwei Themen in dem Film, würde ich sagen. Einmal das eigene Heranwachsen, so mit 11, 12 passiert ja dann doch schon ein bisschen was. Und dann das andere, was eben auch der Titel vermuten lässt, da geht es um Religion und zwar um ihre Beziehung zu Gott oder zu einer Religion, weil sie ohne aufgewachsen ist. Der Grund ist, weil ihre Mutter Christin ist und ihr Vater Jude. Und die Eltern wollten ihr quasi nicht aufbrummen oder aufdrücken, welche von der Religion sie jetzt nun ihre eigene nennt. Und dann im Laufe des Films entwickelt sie sozusagen so eine Beziehung zu Gott, würde ich sagen, beziehungsweise spricht mit ihm. Genau. Das wäre jetzt meine Zusammenfassung.
Mhm. Ja.
Ohne so viel zu spoilern, weil,
So wahnsinnig viel passiert ja nicht. Was man noch sagen könnte, ist unheimlich viel Coming of Age halt noch, gell? Also so.
Na klar,
ja. Ganz viel. Ja, so, wie alt ist sie? 12, glaube ich, oder 11 am Anfang?
Sie wird 12,
sie
genau.
Sie wird 12 im Laufe des Films, genau.
Ja.
Und ja, so neuer Freundeskreis, Entdecken von der eigenen Frauwerdung so langsam und natürlich die Jungs und so weiter und so weiter. Also viel Coming of Age, genau.
Ja, allerdings schon ziemlich anderes Coming of Age, als man sonst so sieht, weil halt jünger.
Mhm. Ja,
also
genau. Ja.
Eben nicht so Anbahnung von erster Beziehung, sondern eher so, ja. Also
sich neu kennenlernen.
Ja,
würde ich sagen.
Ich denke da gerade an diese Szene bei diesem Geburts- oder bei dieser Party, ja, Geburtstagsparty, glaube ich, und dieses etwas linkische, so, wir werden jetzt in den Schrank gesperrt, damit wir uns küssen und sowas. Mhm. Und eigentlich noch davon völlig überfordert sein, weil es eigentlich noch gar nicht so richtig im Kopf stattfindet. Und eben dieses Warten auf die erste Periode und sowas. Also, das ist schon was, was man nicht so häufig sieht.
Das stimmt, ja.
Weil halt jüngeres Alter, gell?
Ja, und dazu gesagt wäre auch noch, dass der Roman eben auch einer der ersten war, der so offen über Menstruation und die erste Menstruation und sowas gesprochen hat. Also passt das auch dazu.
Und wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe so ein bisschen Trivia gelesen, heißt es wohl auch, dass die Autorin des Buchs sich lange dagegen gesperrt hat, dass das verfilmt werden soll.
Ja,
und man sich auch gut vorstellen kann, warum, weil das natürlich auch im Hollywood der vergangenen Jahrzehnte so nicht umgesetzt worden wäre.
Ja.
Und jetzt scheint sowas zu gehen und das ist gut so. Und jetzt ist es halt wohl, sie ist auch scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr zufrieden mit der Umsetzung dieses Werks.
Habe ich auch gelesen.
Und von daher, es ist jetzt sozusagen werktreu umgesetzt worden und das hatte sie wohl befürchtet. Vielleicht völlig zu Recht, würde ich mal annehmen, dass das jetzt, wenn das 1900, weiß ich nicht, 92 gemacht worden wäre, wäre das nicht so geworden.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Es gilt jetzt, es ist nicht so, wie wo es immer heißt, Dune ist so unverfilmbar gewesen. Das wäre theoretisch verfilmbar gewesen, da passiert ja nichts Weltbewegendes, aber es gab dann halt doch andere Tabus da noch irgendwie.
Genau. Ob es jetzt nichts Weltbewegendes ist, weiß ich nicht.
Nein, ich meine nichts, was Film nicht auch schon hätte 1945 verfilmen können, aber
sich
halt nicht getraut hätte. Oder nicht finanziert worden wäre, was auch immer.
Ja.
Was man dazu sagen muss vielleicht noch, ist, der Film ist auch sehr lustig, auf so eine subtile Art. Also sind so ein paar Szenen drin, die wirklich schreiend komisch sind, ohne dass es jetzt direkt ein Witz ist oder so, der da gemacht sind, meist so inszenatorisch lustig. Also zum Beispiel diese Szene, wo sie sich dann das erste Mal so Binden kaufen in einer Apotheke und dann hoffen, dass die Verkäuferin eine Frau sein möge und dann ist es auch eine Frau.
Ja.
Dann passiert aber noch was anderes, was ich jetzt nicht spoilern
will. Ja.
Und dann dieses fürchterlich langsame Warenförderband, das dann so quietschend dahin, ich bin fast vom Sofa gefallen.
Ja, es war großartig, weil man kennt das ja auch selber irgendwie.
Ja, na klar.
Diese Situation.
Ja, ich meine, ich kann mich erinnern, irgendwann, als ich das erste Mal Kondome gekauft habe oder so, diese berühmte Werbung mit Helga von Sinnen. Hä? Sowieso? Wie heißt es? Wie hieß sie? In der Werbung? Christoph, hilf mir.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich weiß, welche Werbung du meinst. Oder welche Sketch du meinst.
Sowieso, was kosten die Kondome? Wie sie das durch den ganzen Supermarkt brüllt und der entsprechende...
Kondome!
Genau. natürlich kennt man das, wenn man irgendwie Dinge kauft, die einem unangenehm sind, wie das...
Dann noch schnell verstecken durch irgendwelche anderen Sachen, die man noch dazu kauft, einfach nur, um was anderes zu haben.
Ein Tic-Tac drauflegen,
ja.
Brillant.
Auch diese fantastische... Von diesem einen Comedian, der immer so langsam spricht, ich weiß nicht, wie er heißt, der das auch mal irgendwie so
verarbeitet. Dieser aus Höchst, gell? Also, oder aus der Frankfurter, meinst du, mit dem großen Maul?
Nein, um Gottes Willen, den hasse ich. Den kann ich gar nicht leiden.
Ach nee, du meinst Dieter Hoffmann, oder?
Nein, auch nicht.
Ja, wen meinst du denn, der langsam spricht?
Ach, wie heißt denn der Kerle? Ich komme nicht drauf. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein, aber jedenfalls hat er es auch mal so verarbeitet, dass er irgendwie gesagt hat, er brauchte irgendwie Sachen zum Einkaufen, da hat er irgendwie Bananen gekauft und Olivenöl oder Bananen und Klopapier und hat dann sich vorgestellt, dass die Verkäuferin zu ihm sagen würde, nehmen Sie noch Olivenöl dazu, dann haben Sie alles, was Sie brauchen.
Oh nein.
So irgendwie, das war halt auch nur eine weitere Verarbeitung dieses Effekts von, du hast Produkte, die dir peinlich sind und gehst damit an die Kasse und fragst dich, was die Leute jetzt von dir denken. Und dabei sind es halt natürlich irgendwie völlig normale Dinge, die da wahrscheinlich am Tag 500 Mal übers Band gehen. Und ich glaube, wenn du da mal ein paar Jahre in so einem Laden arbeitest, du wahrscheinlich schaust
du dir
das
dich nicht mehr.
Nicht. Ja? Ich denke mir auch manchmal, wenn ich so Dinge einkaufe, die man sortiert sich ja mit seinem Produktportfolio auch irgendwie so ein Biokäufer oder das ist so ein Convenience-Käufer oder das
mir geht
so
es immer so, wenn ich Wein kaufe, ich denke mir, die denken bestimmt, ich bin Alkoholiker.
Ja, genau, man denkt immer darüber nach.
Ich kaufe halt relativ oft Wein, weil ich sehr viel mit Wein koche. Und auch bewusst mit, weil ich häufig den Wein auch benutze, um Süße ins Essen zu bringen. Ich benutze also keine trockenen Weine, sondern ich benutze bewusst süße Weine zu kochen. Also zum Beispiel für Spaghetti-Soße,
ja.
Weil viele machen ja, weil die Tomaten sauer sind, machen dann Zucker rein. Das mache ich halt nicht. Ich nehme süßen Wein, ja. Und dann denke ich mir so, Leute, die süßen Wein kaufen und das halt irgendwie einmal in der Woche.
Am besten noch im Tetrapack.
Ja, genau. Oh. Sie für ein Bild von mir haben müssen. Naja, das hilft nichts.
Tja.
Öfter mal den Supermarkt wechseln, würde ich sagen.
Mhm. Genau.
Genau, ja.
Ja, zurück zum Film.
Ja.
Es gibt
also
ja natürlich.
Also, ich fand ihn. Genau, sorry.
Mach du.
Ja. Also, ich fand ihn auch sehr lustig, aber ich fand, es gab auch wirklich rührende Momente. Also, so zwischenmenschlich. Ich war auch an manchen Situationen wirklich sehr gerührt und das fand ich eine gute Mischung. Ja.
Dir kommen vielleicht zwei Dinge zugute, die mir nicht zugute kommen.
Ja.
Ich vermute, was du gleich sagen wirst, Mama.
Ich bin eine Frau.
Du bist eine Frau und ungefähr 30 Jahre jünger als ich.
Ja.
Das könnte helfen.
Ja. Ich habe mir das schon fast gedacht. Aber ihr könnt es mir aus der Warte sehen. Ihr seid beides Papas von zwei, also
ja,
von Mädchen.
Von Töchtern sogar. Ja, das
ja.
Schon. Da,
von daher habt ihr ja
Richtung
auch irgendwie eine Schnittstelle.
Ja, das in die Richtung habe ich auch versucht immer zu denken, aber ich habe dann immer so gemerkt, ich fühle das nicht und es interessiert mich nicht. Sowohl dieses 12-jährigen Coming of Age, mir war das klar, ja, das kommt auf uns zu. Ich habe es mit meiner Frau zusammengeschaut und habe gesagt, ja, okay, das kommt dann auch auf uns zu. So what? Also interessiert mich trotzdem nicht und auch
schade.
Ja, tut mir leid. Und auch dieses zu Gott finden, ja, ich habe gerade von Gott weggefunden.
Okay.
Das interessiert mich auch nicht, die Bohne.
Wobei die Frage ist, ob sie wirklich zu Gott findet.
Ja, das ist das Schlimme, was mich am Ende geärgert. Am Ende findet sie auch noch zu Gott. Das kann doch nicht euer Scheißernst sein.
Das hat mich auch ein bisschen geärgert, dass ich dachte so, das als
wenn
als
das nicht gekommen wäre, wäre der Film mir nur egal gewesen. Da hat er mich dann geärgert.
Ah, okay.
Oh. Ja, nee, ich fand schon, dass der Film zumindest mal diese Option aufmacht, dass Gott zu Gott finden und zu Religion finden zwei komplett verschiedene Sachen sind. Was in viel amerikanischer.
Und halt auch eine eigene Entscheidung.
Genau. Und das fand
das
ich an
fand
sich
halt gut,
positiv. Und wie sie dann da auf den Tisch haut mit ihrem Schreiben dem Lehrer gegenüber. Den Part habe ich total gefeiert, weil vorher hat es mich eigentlich genervt. Der Film verwendet ja ihre Gebete. Die sie ja immer mit diesem Satz, wie der Film eben auch heißt, Are you there, God? It's me, Margaret, fängt sie ja immer an und dann betet sie, verwendet er ja im Grunde, um uns in ihren Kopf gucken zu lassen. Sie betet da immer vor sich hin und reflektiert so ein bisschen über das, was sie gerade erlebt, damit wir so ein bisschen so ihren inneren Monolog hören können. Und das an sich fand ich ganz gut, diese Arbeit mit der Religion am Anfang hat es mich ein bisschen genervt. Und Christoph, mir geht es da schon auch so wie bei dir, wie dir. Ich habe auch gedacht so, es ist eine Art von Coming of Age, die mich halt nicht betrifft, die mich sekundär mit meiner
nie
Tochter
nie
betreffen wird, aber sekundär betreffen wird, wenn meine Tochter mal irgendwann 12, 13, 14 wird.
Ja.
Das ist aber noch ein paar Jahre hin und
wir haben noch Ehefrauen. Das ist furchtbar sexistisch, aber ja. So ist die Welt halt, ja.
Hey, ja.
So. Nee, aber ich finde, es quasi.
Was ist, wenn du die Bezugsperson in dem Moment bist und du derjenige bist, der ihr irgendwie Binden und Tampons kaufen muss?
Ja, ich werde bereit
und das erklären muss.
Dafür brauche ich den Film echt nicht. Also,
ja, gut,
ich
du vielleicht
auch,
nicht.
Nee, ich hatte auch so das Gefühl, der bringt mir da nicht wirklich was Neues. Also. Ja,
aber ich weiß nicht, ob er dafür da ist, was Neues zu bringen. Ich finde eher, mir ging es vor allem so darum, ich fand es sehr überraschend zu sehen, wie wenig sich geändert hat. Also 1970 das Buch geschrieben und ich kann mich noch erinnern, wie ich in dem Alter war. Und die Themen sind einfach gleich geblieben. Und es ist egal, ja, wie viel Zeit vergeht. Das ist immer was, was einen beschäftigt. Ich bin nicht so weit oder ich bin weiter als die anderen und ich möchte gleich auf sein und so weiter. Ich meine, das geht ja Jungs auch so, sicherlich, klar, ich weiß es nicht, klar, mit bestimmten, ja, ja, Themen. Und das fand ich eher so, also diese ganze Religionsgeschichte, ja, ich fand das schön, dass sie quasi auf eigene Faust angefangen hat, sich damit zu beschäftigen und auch zu recherchieren letztendlich. Ich fand diese Gebete auch sehr nachvollziehbar. Es war so ein bisschen wie Tagebuch schreiben. Und ich fand es auch irgendwie schön zu sehen, so ein kindliches, ja, also bitte mach das, aber wenn das nicht geht, dann wenigstens das. Und
genau,
so,
ja.
Immer diese Forderungen, das fand ich auch irgendwie cool. Und eigentlich, aber ging es mir gar nicht so krass um diese Religionsgeschichte, auch wenn es da halt, der Titel das ja mehr in den Vordergrund stellt, sondern eben eher dieses, das Heranwachsen ist so universell irgendwie bei so vielen gleich, egal wie, wann man geboren wurde. Und das fand ich irgendwie schön zu sehen. Auch wenn es 1970 geschrieben wurde, das Buch, ist eigentlich egal.
Ja, also mich hat diese, sie muss ja dann noch so einem Secret Club von ihrer neuen Freundin Nancy beitreten. Und diese Schauspielerin, die Nancy gespielt hat, zum einen fand ich sie in den ersten Szenen, in denen sie auftaucht, schauspielerisch nicht so wahnsinnig stark. Das hat sich dann später irgendwie gebessert. Ich weiß nicht, ob da irgendwie, vielleicht sind die auch in der Reihenfolge gedreht worden und sie musste sich da erst reinfinden oder vielleicht ist es mir auch nur, ja, so vorgekommen, keine Ahnung. Und da hat mich diese ganze Secret Club Sache hat mich so genervt irgendwie in dem Film.
Aber auch das ist so.
Ja, das ist wahrscheinlich okay, ja. Das
es mag. Ist so.
Ja.
Ja.
Ja, von daher tatsächlich muss man irgendwie sagen, die und das ist einfach die Lebensrealität von Christoph und mir gerade wahrscheinlich, ja, eher. Ich konnte mich sehr viel mehr mit der Mutter assoziieren.
Das hätte ich jetzt euch auch gefragt, was, ja, ihr so zu den erwachsenen Figuren gesagt habt.
Der Vater war ja im Grunde kaum präsent und ja, fand da seinen Klappstuhl im Wohnzimmer toll. Aber die...
Ja, er hat auch gearbeitet. Das kommt ja noch dazu.
Ja klar, gut, das machen wir nun auch. Aber trotzdem... Die Mutter, die für dieses, und da hast du natürlich auch dann recht, wenn man jetzt sagte, wie wenig sich geändert hat. Sie gibt ihren Job, ihr das, wofür sie brennt, dieses Kunstlehren, gibt sie auf für, ja, fürs Muttersein und fürs sich in der Schule einbringen und so weiter. Und Christoph und ich glaube, du genauso wie ich waren auch schon mal so Elternbeirat und solche Sachen.
Ja, furchtbar.
Es ist so eine Welt, in die man so reingesaugt wird und dann muss man da irgendwie, also dieses
rauskommen.
Muss ich Sterne basteln hier macht man ähnliche Sachen. Ich wurde neulich auf einem Elternabend auch, eigentlich zu einem Elternabend wurden wir eingeladen und dann mussten wir plötzlich irgendwie ein thematisches irgendwas für die Dekoration des Gruppenraums bauen und basteln während des Elternabends. Ich dachte, ich bin da hingekommen, um mir irgendwie Sachen erklären zu lassen. Und jetzt sitze ich hier und schneide Fische aus. Okay. Und dafür gibt sie dieses Ding, wofür sie brennt, auf und arbeitet dann eben nicht mehr und wird dann vollkommen konsumiert von all dem, was sie da hat und verliert sich auch ein Stück weit selbst und muss sich dann gegen Ende des Films wiederfinden. Und ja, das fand ich, da habe ich total related. Und das fand ich, ja, hab da auch in dieser ihr gegenüber, die mit den hochgesteckten Haaren, die war dann so meine Hassfigur, weil jeder kennt so eine, die sich, ja, die sich da immer zu viel einbringt und alle vereinnahmt. Und ja, insofern, ich glaube, der Film ist schon sensibel gemacht und nimmt die Leute mit bei den Sachen, mit denen sie sich, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du da mehr so eine Verbindung spürst als Christoph und ich, aber ich habe halt dann woanders eine gespürt. Und das mit der Religion, ich habe das gefeiert, als sie da sozusagen ihren Befreiungsschlag gemacht hat,
ja,
und dass sie dann am Schluss zu Gott findet, okay, so ein bisschen ist mir das auch irgendwie, ich dachte so, jetzt so eine atheistische Botschaft nochmal, das hätte ich besser gefunden, ich persönlich als ich großer auch. Atheist.
Ja, ja.
Aber auf der anderen Seite, es war ja ein Finden zu Gott, das ich nicht fühle, das ich nicht nachvollziehen kann, aber es war kein Finden zu Religion. Das hätte mich persönlich richtig hart geärgert.
Verstehe ich.
Und insofern kann ich damit meinen Frieden machen, wie das am Ende ausgeht. Und ansonsten bindet sich der Film ja hinten raus auch sehr, sagen wir mal, harmonisch zusammen. Ja. Das ist ja dann, das wird ja dann alles auch mit dem Rasenmähermann und so, alles noch sehr, sehr hübsch und von daher süß und irgendwie so, dass man am Ende so mit Wohlfühlgefühl da rausgeht.
Ja.
Da schweigen sie alle.
Ja.
Ja.
Nee, nee, also ich
dachte,
fand...
Ich dachte, will noch was dazu sagen.
Ach so, ja, sorry. Ja, also mir hat diese Entwicklung der Mutter auch sehr gut gefallen. Ich habe auch gelesen, dass sie da ein bisschen mehr Fokus drauf gesetzt haben im Vergleich zum Buch. Und das fand ich auch sehr cool zu sehen. Okay, sie hat mal was ausprobiert, so dieses Vorzeigeding oder irgendwie das, was von einem erwartet wird oder von einer Mutter erwartet wird und dann aber dann doch wieder zu sich selbst gefunden. Und ich finde auch, das, was du gesagt hast, Bob, dass eben sie nicht zur Religion, sondern zu Gott gefunden hat und letztendlich, ich meine, es ist ja auch egal, wie man das nennt, sie hat zu irgendwas gefunden, woran sie glaubt, so was ein bisschen höher ist sozusagen als jetzt irgendwie nur Leute, die um sie unmittelbar drumherum sind. Von daher, und wenn man das halt auch noch in den Kontext der Zeit setzt mit 1970, dann ist das halt ja auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt irgendwie, jetzt würde man vielleicht sagen, sie ist spirituell geworden oder irgendwie sowas.
Ja.
Ja. Das fand ich auch gut.
Genau. Und ist der erste Film, wo mir jetzt Rachel McAdams mal so richtig, richtig gut gefallen hat. Ich hatte die sonst immer so wahrgenommen, dass ich dachte so, ja, okay, die kennt man so, aber hätte jetzt nie irgendwie groß gesagt, dass ich die irgendwie besonders mag oder hervorhebe oder so,
doch,
aber hier fand ich die richtig
doch
toll.
Doch, na klar, The Notebook zum Beispiel.
Ja, eben, ja, du hast kein Herz.
Also.
Wenn du bei Notebook
oder
geweint hast, hast du kein
ist
Herz.
Ist so. Es gibt auch einen ganz, ganz tollen so Zeitreise-Liebesfilm.
Ja,
alles eine Frage der
sagen.
Zeit.
Mit
ah, großartig.
Ja,
genau,
toll.
Ja. Mega,
ja.
Da muss man auch weinen.
Ja,
nicht wegen ihr, aber wegen der Vater-Sohn-Geschichte, wie auch immer.
Und ich meine jetzt nicht die Filme, sondern halt irgendwie die Schauspielerin als
nee,
solche.
Und so. Nee, ich finde auch, in jedem Film ist sie so, dass man sie lieb hat. Also,
ich finde schon auch, ja.
Ich weiß nicht, ob sie eine wahnsinnig tolle Schauspielerin ist, keine Ahnung, ist mir auch egal. Am Ende geht es doch eher darum, Leute gut zu besetzen.
Ja. Aber ich habe ja die Mutterrolle komplett abgenommen jetzt auch.
Ja, fand ich auch. Ja. Also ich finde sie super. Also ich finde sie eigentlich.
Ja, ich finde,
so gut
Bob, du musst noch ein bisschen Rachel McAdams Filmografie dir angucken.
Ich glaube auch. Auch in diesem Film mit Russell Crowe, da war sie doch auch total gut. Wo es irgendwie um Journalisten geht oder sowas.
Ach, also, Spotlight?
Keine Ahnung, wie der hieß. Ja. 100 Jahre her. Aber also ich finde, dass sie immer.
Oder der
Eurovision
Song Contest Film.
Ja, genau, auch den. Wir haben hier besprochen. Super.
Ja.
Dass sie immer super rüberkommt in den Filmen, in denen sie eigentlich sind. Oft so ein bisschen lieb. Das stimmt.
Ja, das stimmt.
Also so,
ja.
Deswegen
ja.
kann man sagen, okay, vielleicht hat sie keine Ecken und Kanten, aber vielleicht ist sie auch einfach richtig gut eingesetzt. Also ich finde sie super.
Ich auch.
Christoph, der Typ, der den Vater gespielt hat, Benny Safdie, ist übrigens einer der Autoren und Directors von dem von dir so herzhaft gehassten Uncut Gems Film.
Oh, prima.
Das ist einer von den Safety Brothers.
Ja, genau.
Okay. Ich habe gedacht so, was kommt jetzt? Keine Ahnung.
Hey, aber er war auch in Oppenheimer.
Habe ich nicht gesehen.
Steht hier.
Ja, noch nicht. Nee, muss ich auch noch.
Ah, okay.
Leider noch nirgends aufgeschlagen, wo man das streamen kann, so richtig. Also gegen Geld schauen, aber noch nicht.
Ja.
Noch nicht.
Ach so, und was wir natürlich auch erwähnen müssen, Kathy Bates als Oma, auch großartig.
Ja.
Also so eine Oma wünscht man sich doch.
Weiß ich nicht.
Finde ich.
Die war mir so ein bisschen, also wie sie am Anfang das mit dem Umzug so rausplaudert, ich weiß nicht, ob ich mir so eine Oma wünsche, die so
als Elternteil
groß dazwischen poltert.
Aber so als Enkel?
Ja.
Du warst ja, also sie war ja Zentrum sozusagen. Und das ist doch schön, wenn man sich so, wenn man so das Ein und Alles ist.
Ja,
so, okay,
aber das können auch Omas, die sonst nicht so rüpelig im Zwischenmenschlichen sind.
Ja, okay.
Wie die zusammen in der Synagoge sind, das ist herrlich.
Mhm.
Ja,
auch wie sie in dem zusammen dann da übernachten, ja, sehr schön.
Ja, wie sie, wenn du Geräusche wie und dann machst du so Schnarchgeräusche
genau.
oder irgendwas hörst, das bin ich, du träumst.
Ja.
Das fand ich sehr gut, ja.
Ja.
Ja, also der hatte schon was, aber
ja,
so richtig
der hatte was, aber
war der
nicht
für mich,
glaube
ich.
Ja, genau.
Ja, aber was hat denn deine Frau gesagt, Christoph, wenn du den zusammen mit ihr geguckt hast?
Ich glaube, wir haben über das hinaus, was ich vorhin gesagt habe, so ungefähr, dass sie uns auch in Kürze bevor, hat sie nicht die große Einschätzung.
Okay.
Vielleicht muss ich meine Frau mehr nötigen, ein Fazit zu ziehen. Wir haben gestern nämlich das Finale von Ragnarök geschaut. Sie zum ersten Mal, ich zum zweiten Mal. Mhm. Und ich hatte wieder an mehreren Stellen Tränen in den Augen. Ich finde es einfach so ein grandioses Finale von einer Serie. Und haben danach auch überhaupt nicht darüber gesprochen.
Oh nein.
Ich glaube, ich muss nochmal mit dir drüber reden. Und wie sie es fand. Also sie hat so gar nichts dazu. Das ist so schlimm, gell? Du findest was ganz toll. Schau mit deinem Partner. Und er sagt dann gar nichts dazu.
Ja. Na gut, ihr sagt ja wenigstens was dazu jetzt gerade zu dem Film, den ich ganz neu fand.
Ja, tut mir leid.
Nein, ach Quatsch.
Ja, wir sind einfach nicht die Zielgruppe.
Ich kann ja eure Argumente auch voll verstehen. Also,
wir sind echt alte Männer. Das ist, also wir könnten kaum weiter weg sein von der Zielgruppe.
Ja,
oder
aber
von,
wie gesagt, ein bisschen Notizen so viel später.
Schon klar.
Mhm.
Ja, aber so ganz zeitgemäß ist es ja auch nicht mehr.
Ich meine,
die holen sich dann da natürlich dieses Anatomiebuch raus und gucken sich Penisse an und machen lustige Scherze darüber, dass es aussieht wie ein Daumen und so. Das war natürlich lustig.
Sehr lustig.
War eine lustige Szene, aber so läuft das ja heute auch nicht mehr. Also ich meine, die sind dann irgendwie auf dem Schulhof mit 9 Jahren und gucken sich irgendwie Pornhub an oder sowas.
Ja,
das
stimmt.
Ja, ich weiß, aber das wird, also von daher, das related ja auch nicht zu dem, was Christoph von mir ins Haus steht, das werden andere Gespräche sein, das werden andere Themen sein. Ja. Die werden im Grunde viel zu früh wissen und davon überfordert sein. Und damals war es halt andersrum, da wurden halt die Informationen gesucht und es wurden irgendwie sich falsche Vorstellungen, klar, falsche Vorstellungen werden immer gemacht, aber es ist von daher, da habe ich nämlich auch in dieser Szene so drüber nachgedacht, habe ich gedacht, so, ja, ich kann hier wahrscheinlich so ein bisschen was lernen darüber, wie es im Kopf von jungen, heranwachsenden Mädels aussehen wird, aber eben auch irgendwie ein Stück aus der falschen Zeit.
Ja, das stimmt. Wobei halt diese ganzen körperlichen Sachen und so ja trotzdem gleich bleiben, also die eigenen. Also ich meine, gut, ich habe jetzt keine Übungen gemacht, damit mir meine Brüste wachsen, aber...
Die Szene fand ich auch sehr anstrengend.
Ja. Ich fand die sehr lustig.
Ja,
aber,
lustig
war
sie schon. Aber es war dann auch so, die kam dann einmal, dann war sie lustig und dann wurde das später nochmal wiederholt. Da turnten sie dann wieder mit demselben Kampfschrei durch die Gegend. Und das ist okay, hatten wir schon weiter. Aber na gut, okay. Habt noch jemand irgendwas oder wollen wir Punkte dran machen?
Ich hab nichts mehr. Wir
können von mir aus Punkte dran machen, ja.
Wer mag anfangen?
Fangt ihr mal an, dann ende ich auf einer höheren Note.
Ja, das ist abzusehen, ja.
Ja, also wie gesagt, das ist halt einfach, ja, das ist nicht mein Film, es interessiert mich nicht. Ich sehe schon, dass das ist kein schlechter Film und wenn am Ende nicht dieser Twist noch gekommen wäre, hätte er auch mich nicht geärgert, sondern er hätte mich halt nur verfehlt. Aber so ist es einfach, ich bin da mit einem schlechten Gefühl rausgegangen und er war nicht richtig furchtbar, aber es ist auch nicht mein Film. Ich sag 3 Punkte.
Oh Gott.
Ja, es sind halt Jan-Punkte, ihr wisst.
Okay.
Früher wären es 6,5 gewesen.
Ah ja, okay. Schön, das solltest du jetzt immer dazu sagen.
Oh Gott,
das dann können wir das einordnen.
Auf 2 Skalen wäre das ist furchtbar.
Das wird Fahrenheit immer nur noch und
Massen.
Ja, genau. Dann fühlt man sich nicht so schlecht, wenn es eigentlich 6,5 war.
Ja, genau. Es war 3 Punkte Celsius und 6,5 Fahrenheit.
Okay.
Also, so schlimm ist das bei mir nicht. Ich habe ihn auf 2 Abende gesehen, weil ich beim ersten Abend so müde war, dass ich ihn in der Hälfte dann abgebrochen habe, weil ich dachte, okay, das wird der Sache nicht gerecht. Und an der Stelle, wo ich ihn abgebrochen habe, wäre ich, glaube ich, noch unter 5 gewesen. Es war irgendwo tatsächlich so nach 40, 45, 50 Minuten so die Größenordnung. Da hatte er mich noch mehr auf dem falschen Fuß erwischt und noch nicht irgendwie gekriegt. Da hatte ich das mit Rachel McAdams schon so ein bisschen gesehen, dass ich mit der vielleicht am ehesten relaten kann, aber es waren ein paar lustige Sachen passiert, aber die ganz lustigen noch nicht. Und da konnte ich noch nicht so richtig den Film greifen und gut bewerten. Allerdings am Ende, wie du gerade gesagt hast, Christoph, dass du da mit einem schlechten Gefühl rausgegangen bist, das hatte ich nicht. Am Ende, nachdem das Finale durch war und war das alles so Wohlfühlfilmmäßig und ich hatte das Gefühl so, ach ja, so jetzt am Ende, das macht jetzt nicht alles, was ich in der ersten Hälfte blöd fand oder mich vielleicht auch ein bisschen gelangweilt hat, weil es mich nicht so richtig abgeholt hat, macht es dadurch nicht wett und von daher komme ich jetzt nicht irgendwo bei 7 oder mehr raus, aber ich denke, für 6 Punkte ist der bei mir schon gut. Und ich sehe halt auch genau wie du, Christoph, ich bin nicht Zielgruppe und von daher, das ist, ja, muss man da mit einpreisen.
Okay. Ich gebe 9 Punkte.
Wow.
Also bei Letterboxd wären es 4,5 gewesen, also hochgerechnet 9.
Das heißt, du findest mich den wirklich Film wichtig.
Ja, also er hat mich auch einfach auf einem persönlichen Level abgeholt und mich gerührt, ich habe gelacht, ich konnte sehr viel nachvollziehen. Ja.
Ja, das,
wow,
das deckt sich ja so mit dem, was man so hört. Ich meine auch, wie uns vorher angekündigt wurde, sowohl von,
ja, Becky,
von Becky als auch von Jan und ich glaube auch Christiane, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Irgendwie waren ja alle so vorher, dass es heißt, ja, der ist so toll und so und ich hatte mich auch voll drauf gefreut, aber wie gesagt, irgendwie nicht ganz richtig getroffen.
Naja.
Naja, so ist das.
Ich kann euch sagen, einen Film, den ich nächste Woche besprechen werde, habe ich wesentlich mehr gehasst.
Ah, oh, das erleichtert mich. Also.
Ja, dann kommen wir zur Droge der Wahl. Habt ihr passende Getränke gefunden?
Nicht die Bohne.
Halb.
Ich schon.
Echt? Okay.
Also ich hab mir eine Überlegung, ein um die Ecke denken habe ich gemacht.
Okay, mach. Ich habe bestimmt worauf du nicht gekommen bist, weil du zu jung bist.
Das kann gut sein. Wobei, ich habe gegoogelt. Also ich habe ja gesehen, die haben letztendlich ja nur Rotwein getrunken, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da hatte ich irgendwie nicht so Bock drauf. Mhm. Aber ich habe jetzt heute nochmal gegoogelt, was man denn so 1970 so getrunken hat. Und es hat sehr gut zu dem gepasst, was ich noch da hatte. Deswegen trinke ich jetzt Aperol Spritz, auch weil es der letzte warme Tag ist für wann, wie lang auch immer.
Okay. Echt? Bei uns war gestern der letzte warme Tag. Heute war richtig kalt.
Echt? Nee, hier waren es noch 26 Grad oder so.
Echt? Wow. Nee, bei uns war es heute 14 Grad oder so.
Ja, nee, das 30. ist gerade so.
Gestern war es 28.
Kommt jetzt. Ja. Das kommt morgen bei uns.
Genau, es ist gerade so eine Ost-West-Teilung. Ah, okay. Kommt gerade die Kälte, kommt von Westen reingeschossen gerade.
Wir hatten gestern richtig Hitze und heute hatten wir Kindergeburtstag und dauernd um die 12 Grad und Sturm. Also es war nicht sehr angenehm draußen.
Ja.
Naja. Aperol, okay. Nee, ich hatte eine Assoziation mit New Jersey, weil die gehen ja nach New Jersey. Bob, was ist meine erste Assoziation bei New Jersey? Unsere Generation betreffend?
Weiß ich nicht.
Das Bon Jovi-Album. Ist doch klar.
Nein.
Also in meiner Jugend, Kindheit, wie auch immer, gab es ein, ich glaube es war noch aus den 80ern, ein Bon Jovi-Album, New Jersey, ich glaube es war das zweite. Und deswegen wollte ich etwas trinken, was irgendwie zu Bon Jovi passt. Und dann habe ich gegoogelt.
Raus? Da bin ich offensichtlich auch zu jung.
Ah, oh, schön.
Ja, älter als ich. Ja, in den 80ern hattest du vielleicht noch kein Bon Jovi, kann ja sein.
Ziemlich sicher.
Hattest du die Pudis. Und da habe ich gegoogelt, was ist das Lieblingsgetränk von Bon Jovi? Und dann bin ich auf ein Interview gestoßen. Er und sein Sohn vertreiben nämlich einen Roséwein.
Oh ja.
Und dann bin ich genauso weit wie du, Lizzie, auf Rosé hatte ich keine Lust. Und da wird aber auch gefragt, so, was ist denn euer Lieblingsgetränk, wenn es nicht Rosé ist?
Ah, gut.
Und da sagt sein Sohn Bier und Bon Jovi sagt Wasser. Deswegen habe ich hier Wasser. Ich habe jetzt auch schon Wasser getrunken die ganze Zeit, aber ich habe noch was anderes, weil ich mir dachte, das darauf kannst du ja nicht enden. Und habe dann geguckt, ob ich irgendwas in meiner Bar stehen habe, was irgendeinen Religionsbezug hat. Und da ist
es Weihwasser geworden.
Ja, genau, richtig, da war ich wieder beim Wasser. Nee, lustigerweise, den Rosé, den die verkaufen, der heißt auch irgendwas mit Wasser. Ich glaube, Jersey Water oder Hampton Water. Ich glaube, Hampton Water, also irgendwie sowas. Also es deutete alles auf Wasser hin. Nein, ich bin bei Old Monk rum gelandet, weil
die
der
Flasche hat in der Hand
einen Religionsbezug hat.
Jetzt habe ich ganz, ich meine, diesen Bezug zwischen diesem Film und Bon Jovi, da gehe ich ja schon mal überhaupt gar nicht mit. aber wenn du mich jetzt über diese Brücke drüber ziehst, dann habe ich jetzt kurz gegoogelt, Favorite Drink Bon Jovi und habe eine Seite gefunden und da steht, die Überschrift lautet eigentlich 14 Foods John Bon Jovi Will Always Love.
Ah, die habe ich auch gesehen, ja.
Und da ist auf Platz 4 Creative Cocktails. John has created his very own cocktail, which he calls the Muff Dive. Ach. It's made with equal parts vodka, peach schnapps and cranberry juice.
Ach,
and it sounds pretty nasty to us.
Ja, absolut.
Das heißt, das trinkst du jetzt?
Nee, ich bin ja bis eben überhaupt nicht auf
Aber ja, Cranberry Juice macht halt alles gefügig, gell?
Also das pink, macht alles pink. Aber Peach-Schnaps ist halt im Zweifel auch irgendwie so eine amerikanische Fieshaftigkeit.
Na gut, das ist halt Pfirsichlikör, oder?
Ja, wahrscheinlich. Aber halt wahrscheinlich irgend so ein furchtbarer, ne?
So ein ganz süßer.
Ja. Egal, nee, ich habe darüber nachgedacht, ich habe, was die in dem Film trinken und habe festgestellt, das mit dem Rotwein ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Ich hätte sogar noch eine offene Flasche Rotwein, einen ziemlich guten sogar, den ich aus Italien mitgebracht habe. Den habe ich aber schon die letzten drei Abende so vor mich hingetrunken, deshalb, ich glaube, ich überlasse den Rest in der Flasche meiner Frau. Und habe dann einfach gedacht, so ja, nee, da war nichts, ich finde nichts Passendes und habe mir deshalb jetzt hier einen St. James XO mitgenommen, weil ich da Lust drauf habe, nicht weil das irgendwas mit dem Film zu tun hat.
Okay.
Okay, ein bisschen Katzenpisse, aber lang gelagert, alles klar.
Ja.
Gut, warum nicht?
Ja, warum nicht?
Habe ich so notiert.
Jetzt habe ich das sehr herzhaft eingegossen.
Das ist immer gut.
Das wird sich auswirken, ja, in 20 bis 40 Minuten.
Genau, wir sind ja hier der Sneakpot.
Ja.
Und wie der Name schon sagt, gehört bei uns zum Konzept, dass wir in die Sneak gehen und dann davon berichten. Das machen wir auch regelmäßig, nur halt nicht wöchentlich. Heute rettet uns Lissy aber.
Ja, ihr habt es ausgelagert.
Du hast einen Sneak-Film mitgebracht. Sehr gut.
Jawohl.
Was hast du gesehen?
Ich habe Civil War gesehen von Alex Garland. Ja, mit Kirsten Dunst und Jesse Plemons kennt man noch und Nick Offerman und Stephen McKinley Henderson kennt man auch, so vom Sehen. Genau, und es ist ein A24-Film, das heißt, wir haben alle kurz gejubelt, als wir A24 gesehen haben, weil wir dann wussten, okay, es kommt Civil War. Und die Filme sind ja schon irgendwie so ein bisschen prädestiniert für gute Filme. Und das war jetzt in dem Fall auch für mich jedenfalls wieder so. Es geht irgendwie darum, dass die USA, dass dort ein Bürgerkrieg herrscht. So richtig klar wird auch nicht, warum. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil es eher darum geht, wie ein Bürgerkrieg funktioniert, beziehungsweise wie Journalismus in einem Bürgerkrieg funktioniert. Weil wir quasi Kirsten Dunst als erfahrene Kriegsfotografin begleiten, zusammen mit ihrem Texter, dann noch einem von, ich glaube, der New York Times und einer jungen Fotografin, die sie quasi aufsammeln in New York. Und wie, das ist letztendlich auch irgendwie ein Roadmovie, weil die von New York City nach Washington DC fahren und dann währenddessen halt eben wirklich die schlimmsten Gewalttaten sehen und fotografieren und halt eben auch selbst Gefahr ausgesetzt sind. Ja, also es ist ein krasser Ballerfilm, sehr viel Gewalt, aber eben aus so dieser Linse von so, ja, Fotografinnen, die, ich sag mal, beide Seiten eben beleuchten und abbilden. Und das macht es irgendwie nochmal anders krass, fand ich. Mhm. Ja.
Ich sehe gerade, Pablo Escobar hat auch mitgespielt. Das ist ja lustig.
Ah ja.
Genau. Er ist mir irgendwo begegnet, der Trailer, glaube ich, dazu. Und ich hatte schon so, da auch so, wow, das ist, ja. Ich meine, klar, kommt natürlich jetzt auch nicht zufällig in dem Jahr, in dem Trump vielleicht wieder zum Präsidenten gewählt wird.
Ja.
Hat halt schon so Kapitol-Vibes und so. Mhm. Ich dachte schon so, wow, das könnte echt interessant sein.
Ja.
Ja, ist es also, so, dass man da verstört rausgeht, weil man genau das Gefühl hat, so, wow, das ist eigentlich alles viel zu echt und viel zu nah und viel zu kommt, haben wir vielleicht bald?
Ja, also ich habe regelmäßig, ich bin verwundert, dass ich keine blauen Flecken an meinen Oberarmen habe, weil ich mich regelmäßig da reingekrallt habe, weil es so spannend war und halt auch so schockierend. Und ja, also ich bin da auch mit einem Puls von 180 auch aus dem Kino gekommen, weil das wirklich extrem war und halt irgendwie, man wusste nicht, auf welcher Seite man jetzt nun ist, weil eigentlich ist es ja auch egal, es wird halt dann fotografiert und man ist, die Kamera ist ja unbeteiligt und hat ja irgendwie keinen Standpunkt letztendlich. Und so war das halt auch in dem Film und man ist so richtig mit bei diesem Kamerateam dabei und läuft so mit und dann, ja, werden die auch eben mitgenommen von irgendwelchen Aufständigen oder so und die ziehen sie dann einfach mit, wie sie die andere Leute dann umbringen und so. Also ja, ist schon, ist wirklich extrem. Und was man auch sagen muss, ist auch richtig gut gedreht. Also dadurch, dass es ja eben auch um Fotos geht, werden die natürlich dann auch immer regelmäßig eingeblendet, was so fotografiert wird. Aber auch sonst so die Szenen, die gedreht sind, sind auch irgendwie fast schon wie Fotografien, so wie die aufgenommen wurden, weil die einfach großartig aussehen. Richtig gut inszeniert. Ja.
Das klingt alles sehr wichtig, aber unerfreulich.
Ja, so kann man es zusammenfassen.
Es,
ja.
Es klingt genau danach, nach dem, was ich sehen will. Also das ist genau mein Genre, glaube ich.
Ja, also sehr, es geht, ist richtig in die Fresse, um es jetzt mal so offen zu sagen.
Ja, kann man hier auch manchmal im Sneakpot offen sowas sagen.
Ja, genau. Also wirklich empfehle ich, ist jetzt eben kein Sonntagnachmittagsfilm, aber im Kino wirkt er sowieso natürlich am besten, aber ja, ist schon richtig gut gemacht und halt eben nicht so, dass man so auf der einen Seite von irgendwas steht mit der Armee und so, sondern halt irgendwie so dazwischen. Und das macht es nochmal besonders. Also
wird das klar gemacht, wer da eigentlich gegen wen kämpft oder bleibt das irgendwie im Unklaren?
Also ich habe das nicht so direkt mitbekommen. Es ist wohl so, dass irgendwie Texas und Kalifornien sich gegen das US-Militär stellen. Aber so der richtige Grund, weshalb, ist nicht so klar. Es gibt irgendwie Luftangriffe auch gegen irgendwelche aufständischen amerikanischen Bürger. Vielleicht sicherlich auch einer der Faktoren, dass der Präsident schon seine dritte Amtszeit ausübt.
Hm. Ah, okay.
Ja, genau.
Okay. Wo du gerade die Bilder angesprochen hast, der Director of Photography, Rob Hardy, sagte mir jetzt vom Namen nichts, aber ich habe ihn gerade mal angeklickt. Das Letzte, was er gemacht hat, war Mission Impossible Fallout. Also
der sah auch gut aus.
Ja, lassen Sie ihn die großen Sachen auch machen. Von daher, der scheint es zu können.
Ja, auf jeden Fall. Also war wirklich toll. Kann ich empfehlen.
Klingt sehenswert, ja. Wenn auch wahrscheinlich, dass man dann an dem Abend stabil da sitzen muss.
Ja. Ich war ganz froh, dass ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin. So kann ich so ein bisschen das Adrenalin auch wieder abstrampeln.
Sehr gut.
Ja.
Und der böse Präsident, der so eine dritte Amtszeit hat, wird von Nick Offerman gespielt. Funktioniert das? Ja. Weil wenn ich den sehe, muss ich ja immer schon lachen, wenn er reinkommt. Also.
Verständlich, aber The Last of Us habt ihr noch nicht gesehen, ne? Da hat er ja auch nochmal eine andere Rolle. Und jetzt auch, also er ist schon ja sehr ernst. Und man sieht ihn auch nicht so oft. Also nur am Anfang und dann hört man immer mal seine Stimme. Ich glaube, es war auch relativ spät bekannt, dass er auch mitspielt. Also es geht eher so, er ist so die Symbolfigur, die aber halt so das Ende der Reise, weil sie wollen ihn halt interviewen. Das ist so, weswegen sie nach Washington D.C. fahren. Und deswegen ist er halt eher so, ja, er schwebt quasi über allem, aber ist halt nicht so oft zu sehen.
Alles klar. Dann würde ich diesen Ball, den du da gerade halb hoch reingeschossen hast, als Überleitungsoption nehmen.
Ja.
Denn beim Thema Interview kommen wir zu dem nächsten Film, den du uns mitgebracht hast.
Mordsüberleitung.
Ja, der bot sich da gerade an. Denn du hast uns noch Scoop mitgebracht, gerade frisch gestartet, letzten Freitag, glaube ich, auf
und
Netflix.
War nicht den Woody Allen-Film aus den 90ern, sondern ja, ein Realstoff, gell?
Ja.
Ein Realstoff. Wer möchte zusammenfassen?
Ja, mach doch, Lissy.
Okay, mach ich auch, Christoph.
Ich kann es auch machen.
Ja, okay.
Ich dachte nur, du hast den vorgeschlagen.
Ja, das stimmt. Nee, aber fass ihn gerne mal zusammen als Royalist.
Als Royalist? Ja, es geht um ein sehr bekanntes und sehr wichtiges Interview, was Prinz Andrew gegeben hat vor ein paar Jahren und was im Endeffekt das Ende seiner royalen Karriere verursacht hat, beziehungsweise nicht verursacht hat, sondern ausgelöst hat. Verursacht hat er sein, naja, ziemlich doppelherziges Fehlverhalten in den Jahren zuvor, wo er eben ausgequetscht wurde über seine Verbindung zu Epstein.
Jeffrey.
Und genau, Jeffrey Epstein und ja, inwieweit er da beteiligt war an dem Missbrauch von minderjährigen Frauen. Und was ja im Endeffekt mehr oder weniger nachgewiesen ist oder ja, quasi nachgewiesen ist oder Indizienbeweise es gibt. Und es, ja, der Film steigt halt hier, spielt aus Sicht des journalistischen Teams, was eben dieses Interview ja vorbereitet und dann eben durchgeführt hat. Und ja, er fühlt sich dann mehr oder weniger genötigt, Stellung zu beziehen, weil halt Epstein festgenommen wurde und sich dann eben auch umgebracht hat und so. Und es klar wurde, okay, die Luft wird dünn, er muss sich irgendwie äußern. Und dann hat er sich halt in so einem BBC-Interview geäußert und hat nicht wahnsinnig brilliert.
Ja, ist ein bisschen nach hinten losgegangen, die ganze Sache.
Ist so ein ganz klein bisschen nach hinten losgegangen. Ja, wollt ihr erstmal dazu was sagen?
Also ich würde noch sozusagen die Perspektive nochmal gerade rücken. Ja. Das Ganze ist erzählt, im Grunde die Hauptfigur ist die von Billy Piper gespielte Sam McAllister. Mhm. Die ist in diesem Team dieser Fernsehsendung die Bookerin,
ja,
die eigentlich dafür da ist, irgendwie Leute in die Sendung zu kriegen, die da vielleicht nicht, also da das eine BBC-Talkshow ist, mit die Hostess, gespielt von Gillian Anderson, die da normalerweise irgendwie Leute interviewt und dann in der Regel wohl auch mit kritischen Fragen gerne mal so ein bisschen, ja,
auseinandernimmt,
irgendwelche Minister oder so vielleicht irgendwie auch mal hart dran nimmt. Insofern ist es vielleicht auch nicht leicht, Leute in diese Sendung zu kriegen, weil die ja wissen, dass das, also so ein Minister, okay, der muss sich auch wieder wählen lassen, der hat vielleicht Bedarf, aber es gibt ja auch andere Leute, die da kommen könnten, die dann vielleicht, ich habe ein Interview mit der echten Figur Sam McAllister, die es ja wirklich gibt, die auch ein Buch geschrieben hat, was hier auch zum Teil zugrunde liegt, gesehen, und die hat gesagt, ihre Aufgabe war immer, Leute in die Sendung zu kriegen, die da vielleicht nicht Ja sagen sollten. Und dann nicht dahin gehen sollten. Und genau das macht sie ja hier jetzt sozusagen in ganz großem Stil. Ja. Und die ist eigentlich die Hauptfigur dieses Films, auch wenn im Cast dann immer Gillian Anderson und so zuerst genannt werden.
Klar.
Die hier eigentlich eine Nebenrolle hat, wenn man so will.
Das stimmt, ja.
Ja. Jein. Also ja, natürlich hat sie vom Anteil her und von der Perspektive hat sie eine Nebenrolle, aber sie ist nun mal die Figur, die eben neben Prince Andrew am bekanntesten ist und auch in diesem Interview-Ding einfach am präsentesten war. Das heißt,
ja, aber halt nur für uns. Also das macht ja den Film so interessant. Ja.
Klar. Ist klar, aber ich finde das schon, also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine leichter oder schwerer ist zu spielen, ja, aber das Problem, was sowohl Gillian Anderson als auch Rufus Sewell hatten, der Prince Andrew gespielt hat, war, dass es eben dieses Interview gab, was unheimlich viele Leute gesehen hatten, mehrfach gesehen hatten, und was ja festgemeißelt ist, was du dann wirklich eins zu eins so spielen musst.
Das stimmt.
Und dann eben auf dem Präsentierteller bist. Deswegen finde ich, ist das schon legitim zu sagen, das sind die Hauptprotagonisten des Films irgendwie, auch wenn sie weniger Anteil haben. Also,
ja, da würde ich mitgehen, weil du, also aber trotzdem die Perspektive des Films ist die von ihr.
Mhm, logisch.
Aber also die ist halt auch spannend.
Du musst natürlich anders daran gehen, wenn du bekannte Figuren in einer Szene nachstellst, die auch noch bekannt ist, und dann versuchen musst, zum einen dem gerecht zu werden, weil die nicht seit 300 Jahren tot sind oder seit 20 Jahren tot sind. Also wenn du jetzt Elvis oder Michael Jackson spielst oder so, dann wird nicht Michael Jackson hinterher anrufen und sagen, das fand ich jetzt nicht okay. Prince Andrew wird auch nicht anrufen, aber diese Moderatorin vielleicht schon. Gillian Anderson erzählt auch in irgendeinem Interview so eine Szene, wo sie im Nachgang begegnet ist, die ja übrigens selber gerade an einem Konkurrenzprodukt arbeitet mit Amazon Prime. Die machen gerade eine Serie zu demselben Thema.
Ach, krass.
Und da ist die Moderatorin in diesem Projekt beteiligt.
Ist sie selbst?
Nee. Da weiß ich nicht, ob sie selbst ist, aber sie ist beteiligt als, weiß ich nicht, Executive Producer oder irgendwie, fehlen mir die Details, dünnes Eis, aber die ist daran beteiligt. Und Gillian Anderson ist ihr dann begegnet irgendwo und dann, das war wohl auch irgendwie awkward on many levels. Aber
das muss hart sein, wenn du da selbst so ein großer Protagonist
warst. Vor allem, wenn es so nah dran ist. Das ist 2019 gewesen. Also das ist noch nicht so weit her. Und Corona hat uns eine komische Zeit gegeben.
Das ist schon länger her. Ja, ich habe gedacht, ich meine, vom Gefühl her ist so etwa 10 Jahre her. Aber ja, du hast recht. Nee. Epstein ist noch gar nicht so lang tot. Ja.
Nee, aber was ich auch noch erwähnen wollte, was ich auch ganz interessant fand, war die Motivation für dieses Interview. Weil der Film fängt ja an mit der Eröffnung, also unabhängig jetzt von dem Foto, was 2010 geschossen wird von Prince Andrew und Jeffrey Epstein, aber halt eben, dass irgendwie die BBC 450 Stellen oder so streichen will. Und das ja vor allem erstmal die Motivation war, ein krasses Ding irgendwie zu landen, damit das eben, damit die eigene Stelle halt sicher war und das halt dann Sam McAllister dann dazu gebracht hat, da so krass auch hinterher zu sein. Mhm. Also das fand ich auch spannend, dass es am Anfang gar nicht um Prince Andrew ging, sondern eigentlich um sie selbst.
Ja, auch um die Art, wie sie arbeitet und so. Da habe ich die auch sehr gefühlt, muss ich sagen, weil ich da durchaus Parallelen zwischen ihr und mir gesehen habe. Mhm. Weil ich auch so jemand bin, der so ein bisschen anders arbeitet als andere und dadurch nicht wahnsinnig teamfähig bin und ja, anders zu Ergebnissen komme, aber zu Ergebnissen durchaus komme, aber eben es von außen dann oft nicht so ganz ersichtlich ist, wie ich da hingekommen bin. Ja. Ja. Und da habe ich sie sehr gespürt. Und da habe ich gedacht,
Kollege, dir auch ständig deinen Starbucks-Becher aus der Hand schlagen wollen.
Ja, doch, klar. Nee, weißt du, wenn du, ist genau das Thema im Endeffekt, ja, wenn du mehr einbringst als die anderen und vor allem mehr einbringst, seit du nicht mehr im Büro arbeitest und die Kollegen aber halt trotzdem das Gefühl haben und das auch sagen, dass man der Urlauber ist, der immer zu Hause sitzt und Urlaub macht, gell? Das ist halt so eine Dissonanz und das war ja bei ihr auch, gell? So, im Endeffekt war sie das Zugpferd und ihr wurde aber gesagt, ja, hier, du bist hier die Einzige, die nicht morgens zur Arbeit erscheint, gell?
Ja.
Ja, habe ich sie sehr gefühlt. Und
was ich interessant fand, ist, dass der Film noch ganz viel von ihrer Backstory so anteasert und es dann aber nicht einlöst so richtig. Also wir sehen irgendwie Stories mit ihrer Mutter, wir sehen Stories mit ihrem Sohn, dem sie, und das wird aber nur so verwendet, um irgendwie zu sagen, naja, sie ordnet jetzt.
Sie ist auch ein Mensch.
Ja, sie ist auch Mensch und irgendwie gibt es in dieser Beziehung mit dem Sohn zum Beispiel, der hat irgendwie Bedarf, mal Mama auch im Zugriff zu haben.
Und gar nicht klar wurde, wie übel er ihr das zum Beispiel nimmt, dass sie dann weg ist.
Ja, aber es wird und auch, dass sie irgendwie so eine Getriebene ist, die irgendwie, es muss mattern, was sie da macht. Aber wieso, warum? Gibt es da irgendwie familiäre Vorbelastung? Gibt es da Trauma in irgendeiner Form oder irgendwas? Also da wird noch so Tiefe so angeteasert und dann löst der Film das nicht ein und also das geht dann irgendwann, schwenkt das ja komplett um und dann ist es diese Epstein Prince Andrew Story. Habt ihr mal geguckt, wie Rufus Sewell in echt aussieht? Die haben den in echt krasse Prosthetics gesteckt.
Natürlich.
Man kennt ihn
Man kennt ihn ja aus hier die diplomatische Beziehung oder auch Man in the High Castle, gell? Also es ist eigentlich
oder
immer,
the
wenn
Father.
Ich ihn sehe. Genau, also ich finde ihn immer super und auch hier war er halt wieder grandios.
Aber halt kaum zu erkennen. Ja, er ist doch auch der Böse halt in Liebe braucht keine Ferien, der Kate Winslet immer, der Weihnachtsfilm.
Stimmt, stimmt, ja. Ja, er ist auch der Böse.
Der wobei böse er immer so, ja genau, ich wollte gerade sagen, er sieht immer so geleckt aus dazu.
Also die Schauspieler, also gerade er und Gillian Anderson, irre. Vollkommen irre. Ich habe dieses Interview, ich muss gestehen, ich hatte es vorher nicht gesehen, weil ich es bisher, wir haben halt das Ergebnis mitbekommen, gell?
Ich habe es auch nicht gesehen.
Dieses Interview, er hat sich völlig blamiert und danach ist er, im Endeffekt hat er einen Arschtritt gekriegt, gell? Und das hat dann gereicht, da brauchte man das Interview. Jetzt ist vielleicht anders, wenn du ein Brite bist, aber für uns war das so, das Ergebnis zählt und er hat da seine Strafe bekommen. Aber ich habe das jetzt im Nachhinein angeschaut, das Video, also das Interview, kann man ja bei YouTube.
Ja.
Das ist wirklich irre, weil man merkt halt, dass der Rufus wie spricht der sich eigentlich aus?
Sewell, glaube ich, sagt Wikipedia.
Was ja naheliegend ist, einfach ein viel besserer Schauspieler als Prince Andrew ist.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Also bei Prince Andrew hat man das Gefühl, okay, der hat seine Sätze echt schlecht auswendig gelernt. Mm. Und das nimmt ihm doch, der kann doch nicht glauben, dass ihm das irgendjemand abnimmt, wie er das sagt. Ja. So, man sieht ihm doch an, dass er lügt. Und das war bei Ruth Sewell schon so, ja, okay, er spielt da Prince Andrew. Es ist auch total cringe natürlich. Aber trotzdem, was er sagt, hatte ich so das Gefühl, ja, okay, der ist irgendwie in seinem Mindset und lügt hier halt was zurecht. Und wir wissen ja, dass er lügt. Aber man sieht ihm nicht so krass an, dass er lügt. Weil ja. Prince Andrew halt einfach ein schlechter Lügner ist.
Aber das würde ja eigentlich heißen, dass Rufus Sewell das schlecht gespielt hat. Weil ja, er müsste ein perfekterer Schauspieler müsste dann eigentlich spielen, dass man ihm ansieht, dass er lügt.
Aber es war schon krass 1:1. Also viele Sachen. Also man gibt so, da so Videos, also, die so über... die quasi parallel geschnitten sind und teilweise stimmt halt auch das Timing, wie die gesprochen haben.
Irre. Ja, doch, ich habe in dem Interview mit ihm gesehen, hat er darüber geredet, wie er das hunderte von Male geguckt hat und halt so sich versucht hat drauf zu schaffen, wie die einzelnen Tells mit den Augen und Zucken und dieses, das Kinn immer so, dieses Doppelkinn so zu betonen, das eigene Kinn immer so in den Kragen rein zu drücken, nach unten und so, dass er das alles schon sehr genau studiert hat. Ich fand es halt aber auch interessant, so dieser Blick, den das ermöglicht in die Welt oder in den Kopf ein Stück weit auch eines Royals, der nicht gelernt hat, so zu, oder dem wahrscheinlich auch nicht wiedergespiegelt wird. Da gibt es ja auch eine Szene, wo unsere Hauptfigur ihm sagt, wie die Welt ihn sieht. Ja. Und er fordert sie ja auch auf, er sagt, spell it out, und dann sagt sie es ihm. Und das, was seine Tochter danach sagt, da wäre ich auch fast vor Lachen vom Stuhl gefallen. Das ist auch so großartig, ich will es nicht spoilern, aber das hat er ja sonst nicht. Ihm sagt ja keiner, wie die Welt da draußen wirklich über ihn denkt. Und dass das dann dazu führt, dass er am Schluss dieses Interview abschließt mit der Erkenntnis für sich selbst, dass das jetzt gut gelaufen sei. Und Gillian Anderson, diese Figur, diese Moderatorin, auch gar nicht so richtig weiß, was sie darauf antworten soll, und sagt dann nur, like a walk in the park, reflektiert auf dieses Foto, was ja unbedingt das alles ausgelöst hat.
Ja.
Da sitzt du vorm Fernseher und denkst dir, Alter, das ist
wo er auch zwischendrin unterbrochen wird, also was ganz Dummes sagt.
Ja, wirklich.
Und dann von seiner Assistentin unterbrochen wird, die sagt so, Moment mal, also so können wir hier nicht weitermachen, das geht nicht. Und er so, doch, läuft alles.
Läuft doch super, geil.
Und sie, wo man auch ja das Gefühl hat, dass sie ihn zum Teil dann auch so ein bisschen auflaufen lässt, gell, an mehreren Stellen. So, okay, sie hat dann ihre Schuldigkeit getan und wechselt dann so einen Blick mit Jane Anderson und sagt, ja, okay, wenn er halt will, dann schlag ihn ab.
Weiß ich nicht.
Fine with it.
Da bin ich auch unsicher.
Das sehe ich nicht so. Aber mach du mal, Lizzie.
Kam mir so vor.
Ja, also ich finde, dass ich, generell hat mich dieser Film halt auch so in so einen Zwischengefühl oder so gepackt, weil einerseits, klar, furchtbar, Prince Andrew ist halt, also, wie sehr in Denial kann man sein, so, und halt immer nur sagen, ja, ich war ja nur mit Ghislaine irgendwie befreundet, während irgendwie genau diejenige war, die diese jungen Frauen oder diese Mädchen dann da hingebracht hat und so.
Ihm zugeführt hat, ja. Hm?
Ja, eben, also furchtbar. Ich habe auch damals diese Epstein-Doku gesehen.
Ja, ich auch.
Das war alles ganz gruselig, ja, genau.
Ja, ja.
Und irgendwie, aber andererseits, dann sieht man halt diesen naiven Prinz Andrew, und das ist so ein bisschen auch mein Problem mit dem Film, weil man ihn nur so sieht. Also ich finde, wenn man ihn auch irgendwie in dem Kontext, keine Ahnung, in Rückblenden oder so gesehen hätte.
Du meinst, man sieht ihn nicht
hätte,
als Monster?
Ja, genau. Und dann sieht man halt nur diesen Naiven, der mit seinen Winnie-Pooh-Figuren auf dem Bett irgendwie und die Maid ein bisschen annölt, dass sie Rue nicht zu Kenga gesetzt hat. Wie kann man nur?
Ja.
Und aller, der ihn halt einfach, also, und auch diese Pressemitteilerin oder diese Pressefrau, die für ihn arbeitet, die halt irgendwie ihn so auch so sieht als gutherzigen Menschen, der gut mit Leuten umgehen kann und der sich für die Leute interessiert und so. Und dann ist er aber der halt irgendwie so, ja, also so in die Pfanne gehauen wird in diesem Interview, zu Recht. Und das ist so ein Zwiespalt, den ich habe, weil einerseits wird er halt eben so dargestellt, wie er ist so der Naivling, der mit seiner, der irgendwie daran denkt, dass seine Mami ihm die Haare gekämmt hat, versus halt absolutes ekliges Ekelpaket, der, was weiß ich, alles mit Jeffrey Epstein gemacht hat. Und es macht mich ein bisschen, ja, es hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen.
Dazu hat sich Rufus Sewell in dem Interview auch geäußert, dass sie gesagt haben, sie wollten den nicht als, also sozusagen auch so ein, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Monster, das Wort hat er nicht benutzt, aber Menschen sind eine, also ich zitiere jetzt so frei, Menschen sind immer mehrere Dinge.
Ja, das und, stimmt,
und,
ja.
Und das wollten sie halt auch irgendwie darstellen. Sie wollten diesen Naivling und sie wollten diesen dieses Muttersöhnchen. Und dann eben, der Film macht es nicht mit an ihm fest, aber der Film lässt eigentlich keinen Zweifel daran, dass er schuldig ist.
Ja.
Und ja, sie wollten sozusagen das als dreidimensionale Figur darstellen. Okay. Und diesen Vorwurf, dass, den du erhebst, dass er zu nett rüberkommt, den haben sie, glaube ich, kommen sehen. Und sie wollten aber trotzdem jetzt nicht komplett auf die andere Seite schlagen und irgendwie
kann ich
wollten
verstehen.
Sie diese Tightrope da laufen und gucken, ob das funktioniert vielleicht.
Ich finde es ein schmaler Grat einfach. Klar. Also ja, ich war aber irgendwie so ein bisschen unzufrieden dann am Ende.
Ich zu dieser Eingangs, wo ich nochmal Einspruch heben wollte, was Christoph gesagt hat, diese Figur dieser Amanda, die seine ja, Pressesekretärin oder wie auch immer, Personal Assistant, was auch immer. Bei der hatte ich das Gefühl, dass die eigentlich, ich weiß nicht, in die echte Figur, falls es die gegeben hat, da bin ich überhaupt nicht informiert.
Ach, sicherlich.
Ob die jetzt auf tatsächlich einer Person beruht oder ob das irgendwie stellvertretend für seinen Stab jetzt mit einer Person im Film fiktionalisiert wurde oder so, da bin ich, keine Ahnung. Aber nur das, was auf dem Screen war, war ich die ganze Zeit unsicher, weiß diese Frau, dass er schuldig ist? Weil die kam mir am Anfang, die kam mir naiv vor. Die war ja irgendwie vielleicht schon zu lange in diesem Circle drin. Sie sagt das auch irgendwann mal in dem Film.
Ja,
und
wie Family.
Ja, genau, wie Family. Und vielleicht hat sie wirklich geglaubt, dass er unschuldig ist. Und erst in diesem Interview, wenn er sich völlig verheddert und völlig irgendwie dann auch, ja, nicht darauf reagiert, wenn er sich verstrickt und so weiter und dann, wenn der ganze Fallout dieses Interviews kommt, da hatte ich das Gefühl, irgendwann in ihren Augen, in dem, was mir von dem Schauspiel da so geboten wurde, zu sehen, dass für sie auch die Welt zusammenbricht und sie dann merkt, oh Gott, ich habe hier vielleicht für die falsche Seite gearbeitet. Mhm. Aber vielleicht habe ich das auch reininterpretiert, das weiß ich nicht. Da ich weiß auch, wie gesagt, über den Hintergrund nichts.
Ja, aber das deckt sich doch ziemlich gut mit dem, was ich gesagt habe, dass sie dann eben ab einem bestimmten Punkt, also sie versucht ihn zu verteidigen eine Zeit lang, aber ab einem bestimmten Punkt wirft sie ihn dann auch den Tieren zum Fraß vor.
Ja, ich hatte das Gefühl, dieser Moment kam erst später, der kam erst nach dem Interview für mich. Aber ja, vielleicht habe ich da irgendwo noch, weiß ich nicht, irgendeine Geste übersehen oder irgendwas, dass man das früher hätte sehen können.
Ja, für mich kam der schon so angedeutet immer mal, aber ja. Und da halt. Aber
auch dieser, ich meine, die Queen hat es ja wohl noch gesehen, das Interview, hat es scheinbar auch nicht aufgehalten. Und, und der, dieser Typ, der das für die Queen mitgeschnitten hat, von Royal Queen's Press Office oder so, der da mit seinem Handy reinkam, der geht ja dann am Schluss auch an den BBC-Leuten vorbei und sagt irgendwie sowas wie, wasn't he great oder sowas in der Art.
Ja.
Also der hat es auch nicht gesehen. Der hat die sind alle so in ihrer Blase, dass sie nicht mitkriegen, was sie da gerade für ein Trainwreck produziert haben und da rausgehen und denken, ja, hat funktioniert wunderbar. Wasn't that great? Und, und dann wird es ausgestrahlt und dann gibt es so Twitter-Review und so. Man sieht dann so verschiedene Reaktionen so über den Bildschirm flimmern. Ich habe da ein paar Mal Stopp gedrückt und habe ein paar von den Tweets gelesen. und dann merkst du halt so, wie die Öffentlichkeit das halt komplett aufgenommen hat.
Ja, das ist schon krass.
Das ist krass dargestellt und schon ziemlich eindrücklich.
Mhm. Ja. Ja.
Und es eröffnet mit einem unserer Figuren aus Sex Education, Connors Windows.
Zwei, ja genau. Gillian Anderson Connors Windows, ja.
Und genau, und er, der den... Ja.
Hab ich mich auch gefreut. Oh,
der auch immer gut ist.
Adam.
Also.
Adam, genau.
Ja.
Adam Groff.
Ja.
Heißt er so?
Ja, Groff.
Ja, genau.
Ja, der ist super.
Ja, als Paparazzi hier im Film.
Es war auch krass, also wie er dann da auch so lag und fertig war, dass er dieses Foto endlich geschossen hat. Das war sehr, sehr cool.
Ja, insofern, also ich fand, guter Film.
Ja, sehr guter Film.
Ja, also es ist auf jeden Fall so ein Film, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt noch mal mehr recherchieren, noch mal so zu allen möglichen.
Oh Gott, tu's nicht. Ja, also das ist halt eine wichtige Geschichte.
Ja.
Die, ich muss ich auch gestehen, ich selbst auch abgetan habe. Ja, ich habe da einfach einen Haken drunter gemacht. Und das ist vielleicht falsch auch. Weil es eben, mal ganz abgesehen davon, wie ekelhaft das all diese ganze Geschichte ist, die dahinter steckt, aber schon auch was aussagt darüber, wie halt diese royalen Häupter uns sehen, die Welt sehen, sich sehen. Da erzählt er schon viel und eben auch viel Wahres und erzählt es unheimlich gut mit guten Schauspielern und einem sehr guten roten Faden. Ich bin normalerweise überhaupt kein Freund von Verfilmung von Realgeschichten, aber wenn halt die Realgeschichte so eine krasse Räuberpistole ist, dann funktioniert das schon. Also ich finde, das ist ein sehr guter Film.
Auf jeden Fall eine gute Weiterführung von The Crown, fand ich.
Ja, total. Da wird das ja auch angedeutet, gell?
Ja. Und Gillian Anderson auch nochmal dabei, also ja, das passt irgendwie gut.
Ja, aber du sagtest vorhin in irgendeinem Nebensatz mal so, er hat so seine Strafe gekriegt, aber das hat er ja faktisch auch nicht. Nee,
ist mir natürlich in diesem Moment, wo ich es gesagt habe, ist mir auch aufgefallen, dass er natürlich seine Strafe nicht bekommen hat, aber die Strafe vom, die eben das, was ich damit meinte, die Strafe, die der Hof verhängt.
Ja.
Und natürlich auch die Strafe, die er wahrscheinlich als Hauptstrafe empfinden wird.
Weil ja, denke ich auch.
Das ist ja das Schlimmste für die, dass sie eben, dass er, ich meine, klar, er ist noch Prinz, aber er ist nicht mal mehr königliche Hoheit.
Aber mal so ein bisschen im Knast sitzen würde ihm, glaube ich, auch schon mal so die Sache einordnen. Ne?
Ja gut, aber wie, jetzt ganz realistisch, wie würde der im Knast sitzen? Gell? Würde der wirklich im Knast sitzen? Da geht's ja schon mal los.
Ja, das wäre die Frage. Ich mein.
Oder wäre es halt irgendwie ein Hausarrest
oder
so?
Ja gut, aber auch wofür?
Selbst wenn es Knast wäre, wie würde der aussehen? Ja, also ja. Ich glaube, das Schlimmere ist tatsächlich eben so öffentlich gedemütigt zu werden. Mhm. Vorher war man der Lieblingssohn und der halt natürlich in gewisser Weise im Schatten seines großen Bruders stehen muss, den er aber immer als Doofnickel dargestellt hat und sich halt als den Coolen und dann halt das alles weggenommen zu kriegen und zu sagen, nee, du bist ein Kinderschänder. Naja, Kinderschänder haben sie nicht gesagt, aber ich weiß nicht, wie nennt man das? Vergewaltiger auch nicht so richtig, oder?
Sexualstraftäter.
Sexualstraftäter, genau, das ist allgemein. Und deswegen bist du jetzt keine königliche Hoheit mehr und du darfst uns nicht mehr repräsentieren und also im Endeffekt dein Job nehmen wir dir weg und den einzigen, den du gelernt hast und bist halt gar nichts mehr. Das ist schon eine ernsthafte Strafe für ihn. Für uns alle mag das banal sein, aber ich glaube, das ist die Strafe, die für ihn sich als Strafe anfühlt.
Ja, deswegen, ein Stück weit sicherlich, aber irgendwie so richtig gerecht fühlt sich das trotzdem nicht
klar,
an.
Klar, wie man ihn im Knast sieht, ja klar.
Ja,
ich meine, er hat sich mit der einen, die ihn da verklagt hat, vor dem Zivilgericht in New York.
Genau. 12 Millionen hat die gekriegt, Wahnsinn.
Nee, hat sie nicht gekriegt, sie hat, die arbeitet für eine Wohltätigkeitsorganisation, für dieses Thema quasi, für missbrauchte Mädchen und Frauen einsetzt und dieser Organisation sind die 12 Millionen. Also die hat sie irgendwie indirekt, aber die ist jetzt, also läuft jetzt nicht rum und kauft sich einen Ferrari.
Das wäre auch irgendwie ein ganz komisches Gefühl, wenn du von so jemandem dann 12 Millionen kriegst. Was willst du damit machen? Die würdest du da wahrscheinlich gar nicht anfassen. So als Opfer.
Ja.
Gefühlt.
Ja, genau. Das ist halt die Frage.
Ja. Naja, umso besser, dass sie damit quasi dann Gutes tun kann.
Ja, aber insofern, da zahlst du dann 12 Millionen und klar ist er seine ganzen Titel los, aber wahrscheinlich wird er immer noch mit dem Chauffeur gefahren. Also das so richtig tief fallen tun die dann auch nicht, ne?
Ja.
Nee, natürlich.
Er ist ja jetzt auch alt. Irgendwann.
1960 geboren, so richtig.
So alt aber nicht.
Okay, geht noch. Ja,
so
ups.
Naja, gut. Also, Scoop.
Ja.
Haben wir eingeordnet, hoffe ich.
Ja, guter Film.
Dann geht's jetzt mit Musik weiter.
Oha.
Christoph, das hast du hier reingeschrieben, oder? Interstellar 5555.
Richtig, das habe ich gesehen. meine Kinder haben vor so ungefähr 3 Wochen oder so bei einer Autofahrt, wo irgendwie ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Musik geschaffelt habe von irgendeinem Stick und wo auf auch Daft Punk drauf war, sind meine Kinder auf Daft Punk aufmerksam geworden und mein Sohn wollte das, weil wir haben ja Spotify mittlerweile, hat dann bei Spotify tagelang Daft Punk gehört. Das ist jetzt großer Fan und singt auch da. Die beide Kinder singen Daft Punk Lieder, das ist herrlich. und ja, habe ich ihnen gesagt, dass wir ja beim nächsten Fernsehabend, das wir einmal in der Woche machen, ja mal den Daft Punk Film schauen können. Und das ist eben Interstellar 5555. Und das ist eine Veranimierung des Discovery-Albums, also das war glaube ich das zweite Album, das war das, womit sie im Endeffekt so richtig durchgestartet sind damals, so zur Jahrtausendwende.
So One More Time und so.
One More Time, genau. Mhm. Und das lief ja auch damals, war das im Endeffekt geplant, soweit ich weiß, ist ein bisschen dünnes Eis, ist das, was ich mich, das, was ich mir erinnere, war ursprünglich geplant, dass die eben jedes Lied als Single auskoppeln und dazu eben diese Anime-Videos machen mit einer zusammenhängenden Geschichte von irgendeinem, und das ist jetzt super dünnes Eis, irgendein super bekannter Anime-Künstler, keine Ahnung, einer von den ganz Großen, kenne ich mich überhaupt nicht aus, habe ich jetzt auch nicht recherchiert. Und das hat dann aber nicht so richtig funktioniert, weil das, ich meine, so groß war Daft Punk halt da auch doch noch nicht. Sie haben dann, glaube ich, die ersten 3 Lieder oder so ausgekoppelt und dann haben sie es gelassen und haben gesagt, okay, wir pressen das alles auf eine DVD und könnt ihr ja kaufen, wenn es euch interessiert. Ich habe das damals gekauft. Ich habe die DVD und so eine Doppel-DVD, wo noch irgendwelche Bonusgeschichten drauf sind. Und ja, und hat darauf gewartet, dass meine Kinder irgendwann groß genug sind, dass ich es mit ihnen angucken kann. Und jetzt bot sich die Gelegenheit. Und so haben wir das uns angeschaut. Und ich hatte sie schon darauf vorbereitet, dass eben so, dass es zum Teil auch traurig ist und dass es ein bisschen aufregend ist, weil es eben, es geht um eine Entführung, also eine Alien-Rockband, die aber nur insofern Alien ist, dass sie blaue Haut haben. Also sie sehen, es halt wie bei Star Trek eben, ja, also Aliens sehen sehr humanoid aus.
Ist billiger.
Genau. werden entführt von einem sinistren Bösewicht, der sie auf die Erde entführt und umspritzt und mit Erdenerinnerungen ausstattet, damit sie auf der Erde dann eine super erfolgreiche Funkband sind. Und das klappt auch ganz gut, aber nur so halb, weil die Bassistin hat natürlich einen Geliebten, der ein Raumschiffkapitän ist und das nicht so, also das nicht mit sich machen lässt und die dann eben befreit oder versucht zu befreien. Es wird ganz tragisch, es kommen Leute zu Schaden, also sterben. Und ja, da hatte ich meine Kinder schon darauf vorbereitet, dass das passieren wird, dass auch ein Lied, nämlich das im Endeffekt traurige Lied, als der eine Protagonist stirbt, eins der beiden Lieder war, die auf unserer Hochzeit gespielt wurden, auf unserer standesamtlichen. Wir haben ja 2 Daft Punk Lieder die 2 Lieder in unserem Standesamt waren Daft Punk Lieder, nämlich dieses eine und noch eins aus Tron. Und ja, so waren meine Kinder so weit vorbereitet, dass sie das eben ertragen konnten. Und das ist mir aufgefallen, dass das eigentlich eins der Schwierigkeiten bei Kindern oft ausmacht, dass wenn sie nicht wissen, was passiert. Und wenn sie so ein bisschen wissen, so in welche Richtung das geht, dann sind auch ziemlich krasse Szenen. Und ich muss sagen, es sind da ziemlich erschreckende Szenen drin. Sind gut ertragbar. Und es ist einfach ein verflucht guter Film. Also er macht einfach so viel Spaß, weil die Musik so gut ist. Und es ist wahnsinnig berührend. Ich habe auch mehrfach geweint. Es ist wirklich, wenn man das irgendwo sehen kann, es ist ziemlich schwierig, weil der ist nirgendwo im Stream, soweit ich weiß. Aber wirklich Empfehlung. Also wenn ihr ein bisschen auf Daft Punk steht und ein bisschen auf Anime, dann versucht diesen Film zu bekommen. Der ist wirklich toll. Wirklich ein richtig toller Film. Und ja, die Kinder mochten ihn auch. 6- und 9-jährig.
7.
Ja.
Also als ich geguckt hat, noch 6.
Als ich geguckt hat, war noch vor dem Geburtstag. Das mit dem Geburtstag ist ja, wie du weißt, eh schwierig. Also meine Tochter hatte heute Geburtstag, 7. aber da sie ja 3 Monate vor ihrem Geburtstermin auf die Welt gekommen ist, finde ich das ein bisschen schwierig, immer zu sagen, sie ist jetzt 7 Jahre alt, weil natürlich ist sie nicht auf dem Stand einesjenigen, der 7 Jahre alt ist und Geburtstag hat, sondern halt erst im Juli dann. Deswegen, ich
feiert sie dann noch jetzt, zweimal?
Ich versuche immer, also so richtig feier nicht, aber ich betone das immer. Am 6. Juli ist ihr Termin.
Und sie soll es einfach machen wie Lilibet, also Queen Elizabeth,
ja, genau,
so, die zweite.
So ähnlich,
ja.
Genau, so ähnlich mache ich das auch. Ich schenke ihr da doch immer noch was am 6. Juli. Und also das, ich betone das schon, dass das, ich bin da ein bisschen der Einzige bei uns, also meine Frau ist da pragmatischer, aber ich finde das schon so für mich hat sie jetzt Geburtstag, aber wenn mich jemand fragt, wie alt sie ist, würde ich sagen, sie ist 6 Jahre alt.
Okay,
ich habe gerade in der Wikipedia gelesen, der Film ist tatsächlich nur in Japan so richtig in die Kinos gekommen und außerhalb von Japan nur in Frankreich und ein bisschen in den USA und das auch nur in sehr wenigen ausgewählten Kinos und von daher weitgehend unbekannt geblieben außerhalb von Japan.
Ja. Ja, gut, wie gesagt, vielleicht hast du recherchiert, wie dieser Anime-Künstler ist. Ich glaube, der ist sehr bekannt in Japan. Also
Leiji Matsumoto. Aber
ist ja vielleicht sogar aus dieser Ghibli-Geschichte? Ich weiß es nicht. Aber das ist total dünnes Eis. Keine Ahnung, aber es sieht toll aus. Also, ist wirklich super gemacht. Ja. Sehr empfehlen.
Cool.
Okay.
Ja, haben wir noch ein Thema?
Ich habe gerade seinen Wikipedia-Artikel überflogen. Das Wort Ghibli ist jetzt hier nicht aufgetaucht, aber ja.
Die hängen ja alle zusammen.
Okay. Ja, nee, also ansonsten, das war zumindest die Themen der Bewegtbilder. Ich könnte noch einen Schwank aus meinem Urlaub erzählen, wenn es euch interessiert, aber ansonsten haben wir nicht mehr viel.
Die Fotos sahen toll aus.
Italienischen See, oder?
Ich war an einem großen italienischen See, den alle kennen. Der sogenannte Gardasee. Ja, es gibt ja da mehrere, ne? Man hätte ja jetzt auch mal.
Ja Maggiore.
Lago Maggiore, Comasee, genau. Ey, zum Comasee will ich ja auch nochmal. Ich will ja mal hier
mit dem Boot
bei George Clooney vorbeifahren.
Ja, finde ich gut.
Um seine Villa bin ich zumindest bei Google Earth schon mal drumherum geflogen, um zu gucken, wie das dann aussehen würde.
Gardasee haben wir unsere Abifahrt gemacht.
Wohin?
Ja.
Das weiß ich nicht genau. Irgendwo an so einem Campingplatz.
Das ist schon zu lang her.
Norden, Süden, Osten, Westen oder?
In der Nähe vom Gardaland. Weiß nicht, wo das ist.
Okay.
Ja, also dieser Freizeitpark. Und wir haben Ausflüge nach Venedig und Verona gemacht.
Okay. Ja, für diesen Park hängen da überall Werbeflyer immer irgendwie. Aber da gewesen bin ich nicht. Okay, das ist im Süden.
Ah ja.
Genau, wir waren auch im Süden jetzt. Ich hatte ja letztes Jahr mit dem Campingbus, als wir irgendwie dem Südtiroler schlechten Wetter entflohen sind, so mehr oder weniger ungeplant, wegen Scheißwetter weitergezogen sind aus Südtirol an den Gardasee, zum ersten Mal dort gewesen und festgestellt, dass es eigentlich wirklich toll ist, wie dieser See da so zwischen den Bergen liegt. Und
ich habe mich bisher immer gewehrt. Meine Frau wollte da schon immer mal hin.
Ja, ich habe mich auch
gesagt,
immer
gewehrt. Oh nee, das ist so ein Rentnerparadies. Ich habe da keinen Bock drauf.
Ja, genau. Nee, ich hatte es nicht als Rentner.
Und dann meine Eltern haben es immer so angepriesen. Und hier, guck mal in dem Fotoalbum und hier. Und ich habe so, ja, das bestätigt nicht alles darin, dass es ein Rentnerparadies ist.
Aber das Fotoalbum war da mit Sicherheit 40 Jahre alt.
Nee, so, gar nicht. Okay. Nee, die sind da dauernd.
Ach so. Ja, das hat mich, genau. Mein Vater hat nämlich auch immer davon geschwärmt. Und der ist ja auch so um die 70.
Ja, eben. Das ist das Problem.
Und was ich auch immer das Gefühl hatte, ist, wenn man so sich das auf Google Maps anguckt, wie das so geografisch liegt, dann hast du halt steilen Berg und der fällt halt wirklich steil ab zum Wasser hin und da passt dann noch so eine Küstenstraße und so zwei Streifen Häuser dazwischen.
Das ist beim Lago Maggiore auch so.
Ja, und beim Comasee auch.
Ja.
Und im Süden des Sees ist es ein bisschen anders. Im Süden, also der ist ja, weiß ich nicht, zig Dutzend Kilometer, also 40 Kilometer oder so ist der ja lang oder sowas in der Größe. Ist jetzt nur grob geschätzt, aber du fährst mit dem Auto auf der Autobahn von der Nord- zur Südseite, kannst du auf der Rückseite eines so einer Bergkette kannst du entlangfahren auf einer Autobahn, die Nord-Süd-Verbindung und da fährst du schier endlos, bis du im Süden des Sees ankommst, von dem Augenblick, wo du auf dem Navi-Karte siehst, dass du jetzt zwar von einer Bergkette getrennt, aber doch parallel zu der Nordspitze des Sees bist und dann dauert das immer noch irgendwie 30, 40 Minuten, bis du zu deiner Autobahnabfahrt kommst. Also der ist endlos, dieser See. Und im Süden, so nach zwei Dritteln oder so, hören diese Bergketten rechts und links auf und das südliche Ende ist sehr mediterran von der Art her und da ist auch nicht mehr so dieses steiler Berg fällt ab und dann ist nur noch eine Küstenstraße und drei Häuser. Aber ich hatte das auch immer so abgespeichert, als da fahren dann Leute mit ihrem Porsche Cabrio die Küstenstraße entlang und alle Hotels sind komplett überlaufen und in jedem Restaurant sitzt so ein Typ mit aufgeknöpftem Hemd und Brusttattoo.
Ja, genau.
Geil.
So, das war so mein Bild, was ich im Kopf hatte. Ja. Und natürlich gibt es diese Kandidaten da. Da fährt schon jeden Tag ein Ferrari an dir vorbei und die großen Yachten. Aber es ist auch, trotzdem ist es Italien und alles ist so ein bisschen liebenswürdig heruntergekommen an diesen Stellen. Und
morbider Charme, sag ich immer.
Ja, und aber halt teilweise auch halt sehr, sehr schick, muss man schon sagen. Also wir haben in einem Haus gewohnt, in Desenzano del Garda, das ist die größte Stadt am Gardasee im Süden des Sees, unmittelbar an der Promenade, an einem der zentralen Plätze des Ortes, im Palazzo Visconti. Visconti, eine alte Weinhändlerfamilie offensichtlich, die dieses Haus schon seit Familienzeiten immer besitzen und dann irgendwann jetzt 2021 irgendwann mal renoviert haben und da sind jetzt ganz schicke Ferienwohnungen drin. Typisch italienisch, sehr spartanisch ausgestattet, da steht, es ist sehr große Räume mit sehr wenig Möbeln und man merkt halt, das Leben findet nicht in den Wohnungen statt und so starten sie auch ihre Ferienwohnungen aus. Wie ich kochen soll in einer Ferienwohnung in Italien, in der es keine Reibe gibt, wie man da seinen Parmesan auf die Nudeln machen soll, weiß ich nicht.
Ach ja.
Ich habe dann versucht, Pasta zu machen.
Messer abschaben.
Habe ich auch gemacht. Ja. Messer abgeschabt und dann gehackt. Und ich wollte auch ich wollte Zitronenabrieb machen für.
Ah, ja.
Fast noch schwieriger.
Genau, dann habe ich damit so ein Messer, was natürlich auch stumpf war wie Sau, weil jedes verdammte Ferienwohnungskochmesser stumpf ist.
Das stimmt.
Und dann fummelst du da rum und machst diese Zitrone zu Matsch. Aber irgendwie hat es so halbwegs funktioniert.
Dann fängt man mal erst an, ein Messer an der Unterseite eines Tellers zu schleifen, an der Keramik.
Ach, stimmt, das habe ich schon mal gehört, da habe ich mich nicht mehr dran erinnert. Das hätte ich mal machen sollen. Die Teller waren aber auch so billiges Zeug. Also das war.
Ja, das ist scheiße, wenn die dann aus diesem Glas sind, was so weiß aussieht, aber eigentlich Glas ist.
Ja, genau.
Dann
genau
kannst du natürlich nichts schleifen.
Genau, ne? Das scheiße. War diese, okay, dann hätte ich es gar nicht erst versuchen müssen, wenn das da eh nicht geht. Nee, ich habe dann alle Messer durchprobiert und also diesen Test, wenn man es so am Daumen lang schrabbelt. Und dann habe ich bei dem dritten Messer habe ich dann festgestellt, dass es so irgendwo in dem vorderen Drittel so 3-4 Zentimeter gibt, wo es einigermaßen okay ist. Und dann habe ich immer versucht, mit dieser Stelle zu schneiden. Und da ging es dann.
Eigentlich sollte man immer seine eigenen Messer mitnehmen. Das hat doch keinen Sinn.
Ey, du hast ein großes Auto, ich habe nur so ein Golfgrößenauto und kann schon ohnehin nicht besonders gut packen. Von daher, Ideen, was ich immer noch alles mitnehmen sollte, habe ich reichlich, aber Messer sind relativ weit unten auf der Liste. Naja,
ich weiß gar nicht, darf man das eigentlich mit über die Grenze nehmen? So, ist ja eine Waffe im Endeffekt, gell?
Also, wenn ich Wohnmobil fahre, habe ich alles Mögliche an waffenartigen Dingen dabei. Da habe ich einen Beil dabei und eben auch scharfe Messer. Also, ich meine, so ein Wohnmobil,
stimmt, ja.
Hast du alles. Von daher, ich denke, das geht. Ja, nee, also Rentnerparadies hin oder her, es ist eine wunderschöne Gegend und auch tolle Städte. Also, die Altstadt von Desenzano, auch wenn sie vollgestopft ist, mit so Möchtegern-Typen, die irgendwie da rumlaufen und ihr Geld präsentieren und die entsprechenden Tanten, die da am Ärmchen mitlaufen, es ist schon sehr klischeehaft, was du da teilweise siehst. Und die Geschäfte, die da sind, die zielen natürlich auch auf Touristen, die viel Geld haben und da ist also so ein Modegeschäft von irgendwelchen komischen Designerfirmen mit geschmacklosen Handtaschen neben dem anderen. Aber das kann man auch trotzdem gut ignorieren und natürlich sind auf der Promenade auch ganz viele Restaurants, die mittelmäßig bis scheiße sind. Also wenn du da die Google-Rezensionen liest, dann musst du schon gucken, wo du reingehst. Aber du findest halt trotzdem immer wieder auch so die kleinen Perlen. Und wo auch gar nicht teuer sein muss, musst halt im Zweifel mal 2-3 Straßen von der Promenade weglaufen. Dann findest du eine kleine Bar oder ein Café oder so, wo die ganzen Rezensionen nicht auf Deutsch geschrieben sind, sondern vielleicht auch mal im größten Teil auf Italienisch und trotzdem hohe Punktzahlen vergeben sind, dann gehst du da rein, da spricht dann auch keiner direkt dich auf Deutsch an, sondern du musst ein bisschen mit Händen und Füßen reden und dann da hast du das Gefühl, okay, hier bin ich vielleicht richtiger als da vorne an der Promenade. Mhm. Aber vorne an der Promenade aufs Wasser zu gucken, ist halt, das ist
ja
halt schon sehr, sehr schön da vorne. Gell?
Man muss auch manchmal das Touri-Leben leben.
Ja, das kann man natürlich auch einfach embrace und das machen.
Ja.
Genau, wir sind dann auch nach Semignone gefahren, was halt so das Obertouri-Zentrum ist. Das ist diese Halbinsel, die da unten so spitz in den Gardasee reinragt. Da ist dann so ein altes mittelalterliche Burg drauf und dann ganz vorne noch so römische Ausgrabungsstätten. Da ist leider unsere Tochter so ein bisschen der Krankheit anheim gefallen und hat dann Fieber bekommen. Das heißt, dieser Ausflug ist dann so ein bisschen ins Wasser geplatscht, zumindest so nach der Hälfte. So den Vormittag über war sie noch fit. Da haben wir uns da umgeguckt. Dann sind wir lustigerweise Stefans Bruder in die Arme gelaufen. Wie wahrscheinlich ist das bitte?
Ach, das ist so.
Ich laufe da rum und plötzlich red gerade mit meiner Tochter über irgendeinen schönen blühenden Baum, der in so ganz pinken Blüten gekleidet war und wirklich fantastisch hübsch aussah. Und während wir über das Ding reden, sagt es plötzlich von der Seite, hallo. Und ich drehe mich so um und denke mir, wer quatscht mich voll? Und dann steht Stefans Bruder vor mir und mit Frau und Kindern und komplett. Und dachte ich auch so, okay, interesting, wem man so begegnen kann. Aber irgendwo fährst du hin in so ein absolutes Touri-Zentrum.
Ach klar, normal.
Und dann begegnest du da Leuten, die du kennst. Das ist irgendwie lustig. Ja, und danach ist das so ein bisschen, mussten wir das dann kurz danach mehr oder weniger beenden, weil meine Tochter dann Fieber bekommen hat. Und das zog dann auch noch einen Kinderarztbesuch nach sich und Antibiotikum und das ganze Programm.
Oh Gott.
Wie das immer so ist, aber das kennt man.
In Italien oder was?
Ja, natürlich, natürlich.
Wie habt ihr das gemacht? Konnten die Englisch oder?
Der erste Arzt wollte mich einfach überhaupt nicht rannehmen, weil ich gerade nicht da und kannst du dann übermorgen kommen oder so. Da war ich, das wäre dann schon wieder Rückreise gewesen. Und dann bin ich noch zu einem anderen, der hatte noch 10 Minuten offen. Und mich da reingestürzt, 10 Minuten vor der Siesta. Und die Vorzimmerdame, die mich dann da sah, in dem Augenblick, wo sie mich erspäht hat, hat sie einfach sehr unverhohlen die Augen verdreht. Sie hat nichts gesagt, aber irgendwie war das schon direkt unfreundlich. Mhm. Aber gut, ich bin halt auch 10 Minuten vor der Siesta einem Italiener in seine Siesta reingelaufen oder eine Italienerin in dem Fall.
Heißt das Siesta in Italien? Ich glaube nicht.
Ja, keine Ahnung, aber diese Mittagspause, die die da halt trotzdem machen. Im Hochsommer bei 38 oder 42 Grad verstehe ich das ja, aber so war das Wetter ja noch nicht. Also da muss man ja jetzt nicht übertreiben mit der Mittagspause. Aber das ist vielleicht eher kulturell als vom Wetter her.
Ich wollte gerade sagen, das ist der Deutsche, der in dir spricht.
Ja, natürlich ist es der Deutsche, der in mir spricht. Und der ein krankes Kind dabei hat und in dem kein Verständnis
natürlich
aufbringt. Naja, jedenfalls ging sie dann zum Doktor rüber, der mich vorher auch schon gesehen hatte durch seine offene Tür und eigentlich ganz freundlich wirkte, ein älterer Herr kurz vor der Rente. Und dann ging sie darüber, hat mit ihm auf Italienisch geredet und er muss wohl zugestimmt haben, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, Touri, kann ich alles privat abrechnen. der zahlt ja direkt, ne? Und so war es dann auch. Der hat dann ja gesagt und das Lustige war, dann hat die wie umgeschaltet. Die war wie, als hättest du so einen Knopf.
Na klar.
Die kommt dann raus aus dem Zimmer von ihm mit einem Strahlen auf dem Gesicht und versucht mir auf Italienisch zu sagen, dass ich da jetzt reingehen kann. Und vorher war es noch so total.
Ich habe die ganze Zeit gewartet.
Ja.
Also dieser
Privatpatient. Willkommen.
Das war fantastisch, wie die eben noch genervt war, so nach dem Motto.
Ja.
Und dann kommt sie da wieder raus aus diesem Gespräch mit ihrem Doktor, mit Chef, wie auch immer, und kommt wieder raus und dann so, ja, bitte sehr, hier einmal reingehen.
Ach
und
Mann,
also jetzt natürlich
aber wie schade, dass auch Klischees auch im Ausland da einfach bedient werden komplett, was das angeht.
Total. Und der hat dann, also so eine Untersuchung habe ich noch nicht erlebt bei einem Kind, also der hat da am Ende mit diesem Ding, womit man in die Ohren leuchtet, kennt ihr das, wo man so reinguckt, ob da eine Mittelohrentzündung ist, da hat er in die Nasenlöcher geleuchtet, das habe ich noch nie gesehen, dass das einer macht, also der hat wirklich alles untersucht und dann aber auch, und das war das Entscheidende, einen Abstrich gemacht im Hals, auf so Bakterien überprüft, der Abstrich hat dann auch angeschlagen, das heißt, man wusste dann auch, was es ist und wie es zu behandeln ist, ist sich dann auch sicher und das finde ich tatsächlich sehr positiv, machen in Deutschland nicht alle Kinderärzte. Habe ich schon erlebt, habe ich aber auch erlebt, dass es abgelehnt wird, selbst wenn du danach fragst. So nach dem Motto, nee, das sehe ich ja so und dann.
Nee, wir warten jetzt ab und das.
Genau, oder so, ja, genau. Also dieses Abstrich machen, das ist halt Aufwand, gell? Du musst das A machen und B musst du, weiß ich nicht, wie sie es abrechnen können in Deutschland und du musst dann halt auch drauf warten, es frisst Zeit, weil das Ding muss
ja irgendwie. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher war das so, dass man, was das Labor angeht, irgendwie gedeckelt war und zwar eben nicht pro Patient, sondern für alle. Und dann eben irgendwann, wenn du halt zu viel Labor hast, dann kriegst du halt gar nichts mehr dafür. Und deswegen haben dann Ärzte zum Teil auch einfach Labor gespart.
Ja, klar.
Aber auch das, Disclaimer, ist dünnes Eis.
Ja, das deckt sich aber ungefähr mit dem, was ich auch so aus Ärzten, die ich privat kenne, gehört habe. Mhm. Egal, der hat jetzt da das volle Programm aufgefahren, weil er ja auch einfach die Rechnung schreiben konnte. Am Ende habe ich übrigens 82 Euro für die Behandlung bezahlt. Mhm. Plus das, was ich dann noch in der Apotheke noch löhnen durfte. Und dann hatten wir das Kind wieder so einigermaßen auf der richtigen Spur und am nächsten Tag hat mein Sohn dann, da war dann ein Radrennen in Desenzano mit entsprechend aufgebauten Ständen und Zieleinlauf und das Ganze da und dann waren da Leute, die irgendwie da da waren also diese ganzen Stände von den Sponsoren und so aufgebaut und an einem Stand an so einem großen Platz, da hatten wir uns dann auf so eine Bank gesetzt und auf diesem Platz, wo diese Stände waren, wurden Kameras aufgebaut, wahrscheinlich für irgendein Interview oder für eine, keine Ahnung, Präsentation oder sowas. Dann flog eine Kameradrohne in der Gegend rum. Massenhaft Menschen auf diesem Platz und wir saßen halt so gegenüber von dem ganzen Spektakel, so 10 Meter weg auf einer Bank. Mein Sohn saß auf meinem Schoß und in dem Augenblick entdeckt meine Tochter, die schon wieder so unter der Wirkung des Antibiotikums schon wieder fitter wurde, hinter der Bank, auf der wir saßen, einen Mauergecko. Die sehen übrigens sehr lustig aus, diese Viecher, und man sieht da dauernd so, wir haben Schlangen gesehen und Eidechsen ohne Ende und eben auch diesen Mauergecko. Den entdeckt sie und sagt ihrem Bruder, er möge mal kommen, sich den angucken. Und der versucht sich von meinem Bein, auf dem er drauf saß, ich saß auf der Bank, er saß auf meinem Schoß, aber halt nur so auf meinem rechten Bein, versucht er sich da so runterrutschen zu lassen und hat wohl irgendwie den Reibungskoeffizienten zwischen meinem Bein und also zwischen meiner Hose und seiner Hose irgendwie komplett falsch eingeschätzt und ist dann ins Rutschen gekommen und irgendwie sehr viel schneller davon abgerutscht, als er sich das geplant hatte.
Oh je.
Und ist flach auf den Boden geknallt und mit dem Gesicht in den Boden reingerammt. Oh. Also richtig volle Granate. Und das war derselbe Tag, wo ich morgens bei dem Kinderarzt war.
Oh nein.
Und hämmert sein Gesicht in die Gehwegplatte. Und natürlich ein riesen Gebrüll. Und alle Menschen auf diesem Platz halt drehen sich einmal um und gucken uns dabei zu, wie wir eine massive Blutung im Gesicht unseres Sohnes mit irgendwelchen Feuchttüchern versuchen, in den Griff zu bekommen.
Oh Gott, scheiße.
Und ja, also Oberlippe aufgeschlagen, Unterlippe aufgeschlagen, Zahnfleisch an einem Zahn blutig, Nase blutig, große Beule am Kopf. Das volle Programm einmal so, ja. Und das hat natürlich dann auch eine Weile gedauert, bis du das schreiende Kind beruhigt kriegst, bis du die Blutung gestoppt kriegst. Und bis die ganzen Schaulustigen mal davon absehen, dich anzustarren. Und danach hast du ein Kind, von dem du natürlich die Befürchtung haben musst, dass es vielleicht eine Gehirnerschütterung haben könnte.
Ja.
Ja, wie gesagt, zum Glück haben wir Ärzte im Freundeskreis, die wir dann konsultieren konnten, die dann uns auch dazu geraten haben, das mal ärztlich abklären zu lassen. Also bin ich dann noch in die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses gefahren.
Oh Gott.
Volles Programm, ey.
Volles Programm. Und das hat von dem Augenblick, wo ich durch die Tür des Krankenhauses reingegangen bin, bis zu dem Augenblick, wo ich wieder rausgegangen bin, 4 Stunden gedauert. Ging also bis weit in die Nacht rein, bis kurz vor 0 Uhr.
Oh
und war natürlich wie das Hornberger Schießen. Also er hatte natürlich keine Hirnerschütterung, aber das ist ja auch das, was man will, dass da rauskommt.
Ja, natürlich.
Die ganze Untersuchung allerdings hat irgendwie sowas wie 2 Minuten gedauert. Und das Eigentliche, was ich wollte, nämlich, dass man das Neurologische abklärt, dass die Leute sich die Wunde an dem Mund angucken und dass sie sich die Wunde an der Nase, also die Beule am Kopf angucken, also die reinen Verletzungen, die waren überhaupt nicht das, was mir die Sorge gemacht hat, dass diese Lippe wieder heilen wird. Ja, da müssen wir nicht drüber reden, dass das nicht genäht werden muss, das sehe ich selber. Mir ging es darum, hat er eine Gehirnerschütterung oder nicht? Ja, nimm mal wenigstens deine Taschenlampe und leuchte ihm in die Augen und diese ganzen Tests, die da immer machen, Folgen bekommt den Finger an und diese Spielereien, ja. Das kann ich nicht selber, da weiß ich nicht, worauf ich achten muss oder woran man sieht, ob was nicht stimmt oder so. Und das hat er einfach nicht gemacht, der Arzt. Und dann habe ich, der sprach auch nicht besonders gut Englisch. Und dann habe ich ihm irgendwie so gefragt, so, can we make sure that there is no concussion?
Mm.
Und so, ja, irgendwas geredet, ist flat, was level, was, the fall was flat. Und du denkst dir so, was, wovon redest du?
Und ist flach aufs Gesicht gefallen.
Ja, nee, was er sagen wollte, ist, er ist keine Treppe runtergeknallt. Der Sturz war nicht sehr hoch. Deshalb ist mir dann auch, als das zum dritten oder vierten Mal versucht hat, irgendwie auf Englisch zu sagen, ist mir dann irgendwann klar geworden, worauf er raus will. Und irgendwann habe ich ihn dann gefragt, so, with the shine a lamp into his eyes, you don't wanna do that? Also habe ich mich dann also irgendwie so ein bisschen dumm gestellt, hat er überhaupt nicht darauf reagiert. Und dann hat er getippt seinen Bericht, die ganze Untersuchung war dann schon zu Ende und dann saß er da an seinem Computer und hatte irgendwie seinen Bericht getippert, den er dann irgendwie mir mitgeben muss und den hat er auch noch scheinbar so automatisch irgendwie übersetzen lassen, damit es dann auf Italienisch und auf Englisch auf dem Zettel steht. Und ich habe später mit, wie gesagt, mit einer Freundin gesprochen, die Ärztin ist und auch Notaufnahme und sowas alles gemacht hat und die hat gesagt, das wird in der Regel mit Textbausteinen zusammengeklickt und das, was dann passiert ist, passt dazu, dass er dann in dem Augenblick den passenden Textbaustein gefunden hat und ihm dann eingefallen ist, dass er das vielleicht noch machen soll. Jedenfalls, er war am Tippen und am Tippen und am Tippen und hat schon gar nicht mehr mit mir geredet. Mein Sohn saß bei mir wieder auf dem Schoß. Wir waren von diesem Untersuchungstisch schon wieder weg und ich habe versucht, ihn bei Laune zu halten, indem ich mit ihm irgendwie über die Bilder an der Wand und die Kuscheltiere in der Ecke geredet habe, die da noch so saßen. Und plötzlich steht der Typ wie vom Blitz getroffen auf, holt seine Taschenlampe und leuchtet meinem Sohn in die Augen. Und er dachte so, aha, ist dir doch noch eingefallen, dass man das vielleicht machen sollte. Und dann guckte er
lange
so
Leitung.
Und sagte dann, ah, symmetrical, ist auch symmetrical. Und dann hat er sich wieder hingesetzt.
Das heißt, er braucht eine Checkliste.
Und der braucht seine Checkliste sonst, selbst wenn du ihn darauf hinweist. Irgendwie. Oh Gott. Wirklich, die eine.
Nee, weil, ja. Das kann ich aber verstehen, weil wenn er nämlich dann auf dein Betreiben hin in die Augen gelaufen hätte und dann taucht das nicht auf in seinen Textbaustein, was macht er dann? Dann muss er einen Satz dazu selber formulieren.
Achso.
Das ist ja die Hölle.
Nee, eher das nimmt ihm sozusagen sein Expertentum weg, wenn ich ihn darauf hinweisen muss, was er für eine Untersuchung zu machen hat.
Das kommt noch dazu.
Ja. Naja, jedenfalls, ich hatte sozusagen gekriegt, was ich wollte. Er hat seine neurologische Überprüfung da gemacht und jetzt muss ich da seiner Expertise da ja auch vertrauen und er hat ja auch das gesagt, was ich hören wollte, nämlich, dass meinem Sohn nichts passiert ist. Ja, und dann habe ich den wieder mit nach Hause genommen und dann soll man ihn ja 24 oder 48 Stunden lang beobachten, ob irgendwelche Wesensänderungen und so, man kennt ja Erbrechen und Spastiken oder unregelmäßige Atmung. Blut aus Ohren und Nasen und solche Sachen. Man soll ja dann alles im Blick behalten und das steht dann auch alles auf dem Zettel und du liest es.
Könnte auch Ebola sein.
Ja, genau. Oder ein Schädelbasisbruch. Man weiß es nicht. Ne?
Ja,
genau.
Also sind alles will Sachen, man gar nicht dran denken.
Das will
ja,
man nicht. Du liest diesen Zettel und denkst dir so, oh mein Gott, ich kann jetzt. Und am nächsten Tag stand halt, das war der letzte Urlaubstag, wo das alles passiert ist, stand halt am nächsten Tag morgens 10 Uhr spätestens Checkout und dann Heimreise 800 irgendwas Kilometer mit einem Elektroauto. Bei zu dem Zeitpunkt irgendwie 29 Grad im Norden Italiens. war dann schon auch ein Spaß, die Rückfahrt, möchte ich sagen. Hat aber funktioniert. Mit nur 4 Ladestops sind wir nach Hause gekommen. Allerdings haben
Wie lange habt ihr gebraucht?
Mit Pausen 13 Stunden. Allerdings haben wir wegen der Kinder recht, also wir haben es versucht so zu machen, dass die Pausen dann jeweils auch so ein bisschen was beinhalten, wo die Kids sich ein bisschen bewegen können. Also die erste Pause haben wir in Trient gemacht. Ich bin mit dem Kleinen auf den Spielplatz und die Große ist mit meiner Frau in den Supermarkt gegangen. Wir haben dann nochmal so das letzte, wir müssen noch Wein und Parmesan kaufen und solche Dinge, ja, so, was man so noch aus Italien noch so mitnehmen will, was der Kofferraum noch so an Lücken hergibt.
Ja.
Das heißt, die sind sich bewegen gegangen, wir sind uns bewegen gegangen. Dann sind wir bis zum Brenner gefahren, da ist am Brenner ein Einkaufszentrum, ein recht großes, so ein ganz fürchterliches, so ein Outlet-Center. Von außen sieht es schrecklich aus und wenn man reingeht, ist es dann doch irgendwie ein ganz nett gemachtes Einkaufszentrum. Und da habe ich dann mit meiner Tochter irgendwie am Grenzstein Fets gemacht. Irgendwie, die ist dann immer Italien, Österreich, Österreich 20 Mal über die Grenze gehüpft und fand das sehr unterhaltsam irgendwie. Da haben wir ein bisschen Spaß gemacht und das nächste Mal sind wir dann, weil wir vor der Reise, das letzte, was wir am Gardasee gemacht haben, ist nochmal die Füße ins Wasser stecken, so wie so eine Kneipkur. Der ist echt kalt noch jetzt gerade. Da haben wir uns gedacht, dann machen wir uns nochmal frisch, bevor wir ins Auto steigen. Und das fanden wir dann so cool, dass uns dann irgendwie, wenn wir vom Brenner runtergekommen sind, gedacht haben, in Memmingen, wo wir ja öfter sind im Allgäu, da kennen wir eine Kneipanlage, die sehr schön ist, auch mit Spielplatz nebendran und so einem Trimm-Dich-Fahrt und sowas im Stadtpark. Da haben wir gedacht, dann fahren wir doch da einfach nochmal raus und stecken nochmal die Beine in kaltes Wasser. So als Unterbrechung und der Spielplatz nebendran kann die Kids auch nochmal unterhalten. Und da ist auch eine Ladesäule in der Stadt nebendran. Das war natürlich im Grunde ein Umweg von der Autobahn weg. Aber wir haben dann da auch nochmal mindestens eine Dreiviertelstunde Pause gemacht, die Kids richtig spielen lassen. Also das hat es natürlich alles in die Länge gezogen.
Ja.
aber hat dafür gesorgt, dass die Kids die Fahrt echt gut überstanden haben und gut mitgemacht haben, so lange Auto zu fahren.
Zum Thema kaltes Wasser. Meine Schwester hat, manche mögen sich noch an sie erinnern, sie war ja früher im Podcast.
Natürlich.
Hat, glaube ich, gestern Bilder aus ihrem Urlaub geschickt vom Chiemsee, wo ihr Mann auf so einem ja, was ist das, ein Stand-Up-Paddle-Dings, wie nennt sich Stand-Up-Board, herumsteht.
Sub, ja.
Stand-up, genau, ja. Sub herumpaddelt. Und dann meine Eltern darüber sinnieren, wie kalt wohl das Wasser ist und wie das wäre, da reinzufallen. Und meine Mutter hatte recherchiert, dass es wohl 10 Grad haben muss. Und meine Schwester schreibt darauf, 10 Grad kann nicht stimmen, sowohl sie als auch ihr Mann waren gestern schwimmen. Sie schätzen eher so 15 Grad, wo ich mir auch denke, das ist den meisten auch zu kalt zum Schwimmen.
Ja.
Also im Gardasee waren auch Leute schwimmen.
Wie meine Schwester.
Ja, wir sind auch nicht weiter als bis zu den Knien reingekommen und fanden das dann schon enorm frisch. Und ich habe auch Sub-Leute gesehen. Aha. Und das war, glaube ich, eine Frau, ich konnte es nicht 100% erkennen, die da drauf stand. Und ich konnte auch aus der Entfernung nicht erkennen, ob das, was sie oben rumträgt, in irgendeiner Form neoprenartig ist. Aber untenrum war es auf jeden Fall eine kurze Hose.
Ja, nee, steht da völlig in Badehose. Ja. Genau. Also,
nee, ich meine, beim Suppen ist ja dann aber auch, also wenn du schwimmen gehst selber, dann hast du ja die Geschwindigkeit, mit der du reingehst, so selber im Griff, ne? Und du hast auch im Griff, ob du mit dem Kopf unter Wasser gehst.
Genau,
oder
aber
nicht.
Wenn du mit dem Ding reinfällst.
Wenn du mit dem Sub, dann ist voll Splash und zwar instant und du kannst dann nicht mehr viel.
Vor allem mit Tochter, gell? Also das Bild, was sie geschickt hat, ist halt er und seine Tochter auf dem Ding. So, okay.
Ja. Ja. Was wir noch gemacht haben, was ich auch ganz, ganz cool fand, wir haben uns ein Boot gemietet. Mhm. Und es ist ja auch spektakulär, wie die Italiener so mit ihren Führerscheinregeln sind. Wenn du in Deutschland ein Boot, früher ein Motorboot fahren wolltest, dann hattest du ja, glaube ich, 7 PS oder so als Grenze. Mhm. Und das ist dann schon so recht gemütliches Umhertuckern. Dann haben sie das irgendwann.
Du brauchst dann Binnenschifffahrt.
Genau, darüber brauchst du einen Führerschein. Ich rede jetzt von führerscheinfreiem Fahren, dann war 7 PS die Grenze. Dann haben sie das vor ein paar Jahren, haben sie das geöffnet. Jetzt darfst du in Deutschland 15 PS. Was schon, da geht dann schon mehr, das ist mehr als Doppelte, das merkst du schon. In Italien darfst du, wenn das Boot unter italienischer Flagge fährt und das jetzt nicht irgendwie ein deutsch angemeldetes Boot, was du mitbringst, dann gilt auch in Italien für dich die 15 PS-Grenze. Aber wenn du dort eins mietest, was eine italienische Zulassung hat, dann ist die Grenze 40 PS. Und 40 PS ist schon richtig heftig.
Ja.
Also diese Motorboote, die sind so 5 Meter lang ungefähr. Du könntest da theoretisch mit 6, 7 Leuten drauf oder vielleicht sogar 8, keine Ahnung. Wir waren halt zu viert da drauf. Und du hast so im vorderen Bereich so Matten, wo du dich so sonnenbadendartig hinlegen kannst. Dann hast du im hinteren Bereich halt eine Steuerstelle da und eine Sitzbank, auf der du zu zweit oder mit den Kids theoretisch auch zu dritt sitzen könntest. Hinter dem Lenkrad, oder du kannst auch stehen und dich festhalten. Da gibt es so Relings, wo du dich festhalten musst. Da hattest du noch so ein Sonnendach oben drauf. Und Höchstgeschwindigkeit, wenn du mit 4 Leuten drauf bist, geht so in die Richtung von 20 Knoten, was auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem See ist. Also mehr PS bringen dir dann vielleicht noch Beschleunigung oder halt die Möglichkeit, größere Boote auf diese Geschwindigkeit zu bringen. Aber schneller darfst du auf dem See ohnehin nicht, als das, was das Boot dann fährt. Und 20 Knoten sind 32 km/h. Das ist schon richtig, auf dem Wasser ist das richtig heftig. Also du springst von Welle zu Welle, das ist auf jeden Fall Gleitfahrt und das ist so dieses, was man vom Ufer her so, das Motorboot fetzt mit Vollgas vorbei und du hörst immer nur dieses Patsch, 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 wenn das so immer so aufknallt, ne, so. Mhm. Und ich habe das noch nie selber gesteuert, jetzt habe ich das mal selber gesteuert. Das ist schon irgendwie beeindruckend, muss ich sagen. Und ja, meine Frau fand es nicht gut. Die Kinder hatten am Anfang auch ein bisschen Angst, sie mussten sich da erst dran gewöhnen. Ist dann auch irgendwann anstrengend. Wir hatten dann am Ende ein bisschen Zeitnot, wir hatten das Ding für 2 Stunden gemietet und das Ziel war unter anderem auch einmal um Simeone rumzufahren. Wir haben aber vorher noch ein paar andere Sachen angeguckt, sind auch zur anderen Seite des Sees rübergefahren. Am Ende waren wir über 20 Kilometer unterwegs und am Schluss wusste ich dann nicht so genau, wie lange brauche ich ihn jetzt bis zu dem Zielhafen wieder, schaffe ich das noch? Und dann bin ich da mit relativ Vollgas über den See gefetzt, um rechtzeitig zu diesem Hafen zurückzukommen. Im Nachhinein stellte sich raus, hatte ich noch 15 Minuten, also ich hätte gar nicht so rasen müssen, aber man kann das halt nicht einschätzen, wenn man das zum ersten Mal macht.
Außerdem will man ja rasen.
Ja, ne, ich wollte jetzt meine Family auch nicht über die Maße quälen, aber als wir dann so überlegt haben, okay, das sind über 5 Kilometer darüber, du weißt doch nicht, wie schnell du so wirklich fährst. Ich habe das mit dem Handy mit GPS mitgetrackt und habe erst im Nachhinein beim Auswerten von diesem GPS-Track gesehen, wie schnell ich wirklich war, weil das Boot selbst hat kein Tacho oder so. Also dazu müsste es ja einen GPS-Plotter oder so haben. Es hat eine Anzeige, wie viele Umdrehungen der Motor gerade macht. Und ich glaube, 4700 Umdrehungen war Vollgas. Aber du daraus, wenn du nicht weißt, wie das übersetzt ist und wie das Boot, keine Ahnung, da kannst du da keine Geschwindigkeit draus ausrechnen. Dazu bräuchtest du einen GPS-Plotter oder halt die passende App auf dem Handy für irgendwie so Boots-Apps oder so. Da hatte ich jetzt natürlich nichts. Ich habe so eine Wander-App genommen und habe das einfach mittracken lassen, aber die hat es nicht angezeigt. Die hat es erst hinterher bei der Auswertung dann angezeigt. Ja, aber das kann man mal machen. So sich den See von der Wasserseite aus angucken, wenn man sich so ein Motorboot da mietet, kann man viel Spaß haben.
Klingt gut.
Ja, klingt schon gut. Und wir kommen ja auch jetzt in das Alter. Mit knapp 50 kann man das jetzt machen.
Ich hatte meine Sonnenbrille vergessen. Keine gute Idee, an den Gardasee zu fahren ohne Sonnenbrille. Das glaub ich, ja. Dann hat meine Frau gesagt, gut, dann gehen wir dir jetzt eine Sonnenbrille kaufen. Dann sind wir da in so eine Optikerladen reingegangen. Da stand Luxury Eyewear an der Tür. Und das war dann auch so. Da waren dann so Brillen irgendwie, dann so hier, weiß nicht, Cartier und Louis,
400
nicht,
Euro.
Nicht Louis Vuitton, sondern wie heißt der andere Kerl? Irgend so ein Designer, den man von Klamotten kennt, fällt mir gerade nicht ein, auch irgendwas mit L. Und genau, so 400 Euro war so die Basis und da kannst du auch locker drüber hinausgehen. Und ich habe dann keine Sonnenbrille gekauft, habe den Urlaub ohne Sonnenbrille verbracht. Ich hatte sehr viele lustige Modelle zwischendurch auf der Nase. Der Italiener liebt seine Sonnenbrillen extravagant, möchte ich sagen. Oder zumindest der Gardasee-Tourist, der da angesprochen werden soll. Ob das jetzt der Italiener als solcher ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber das waren dann auch Brillen, wo ich nicht weiß, ob ich so im Alltag damit rumlaufen möchte.
Deine Urlaubsbrille. Siehst du? So.
Genau, so eine 400-Euro Urlaubsbrille sollte man haben, oder? Das hat
ja,
man.
Gerade in Italien am Gardasee. Ja,
wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Ja, ich war damals mit meinen damaligen Mitbewohnern als wir Diplomarbeit gemacht haben und Diplomkartierung gemacht haben, waren wir in Griechenland. Und mein Kumpel hat da in einem Hafenbecken eine wunderschöne Damensonnenbrille gefunden, also auf dem Grund des Hafenbeckens. Wir haben da so rumgeschnorchelt und so. Und das war auch irgendeine Designersonnenbrille. Ich habe keine Ahnung, was für ein Fabrikat, aber irgendwas, was man kennt. Und da waren sogar so Seepocken drauf zum Teil, aber nicht auf dem Glas, sondern die saßen so am Rand, total groovy. Und die hat er den Rest des Urlaubs getragen und es hat ihm richtig gut gestanden, es war richtig toll. Also eine richtig geile Brille. Ja gut, die war halt auch wertig, das hat man ja auch angesehen. Mhm. Und deutlich eine Frauenbrille eigentlich, aber hat super tragen können. Und aber eben mit diesen Seepocken am Rand, es war fantastisch und kaum zerkratzt. Was man ja annehmen würde, vom Grund eines Hafenbeckens.
Ja, meine Frau hat auch mal irgendwo in dem Urlaub eine Brille gefunden, eine Sonnenbrille, die sie dann auch irgendwie für ein, zwei Jahre war das dann irgendwie so nicht ihre Hauptsonnenbrille, sie hatte schon irgendwie noch eine eigene eigentlich, aber die hat ihr auch so gefallen und dann wurde die halt weiterverwendet. Die war auch schon so ein bisschen
wirklich gut, wenn man keine Sehschwäche hat.
Ja, ich fühle das. Ich habe auch irgendwann mal so eine gute, also so Ray-Ban oder so gehabt. Ich meine, ich könnte immer noch die Gläser austauschen,
ja,
aber immer dieses Brille wechseln und mitnehmen und so. Ich bin so faul.
Also meine Frau hat eine Sehschwäche und zwar eine sehr radikale. Also wenn du ihr die Sehhilfe wegnimmst, dann läuft sie von Türrahmen, möchte ich sagen. Allerdings trägt sie im Alltag meistens Kontaktlinsen. Von daher.
Ja, das ist halt der Unterschied. Okay. Wenn du halt immer mit Brille unterwegs bist.
Ja.
Ja.
Ich bin schon manchmal so versucht, diese, die gibt's ja jetzt mittlerweile auch in cool, Brillengestelle mit so Magneten. Und dann kann man ja seine Sonnenbrillengläser einfach draufklipsen. Aber wer weiß, ob man das dann noch machen würde.
Ich glaube, der Stefan hat sowas. Oder hatte sowas, meine ich mich zu erinnern.
Ja, aber der ist ja auch Linsenträger, von daher hat er das Problem auch nicht so massiv. Ne? Also ich meine, er trägt auch manchmal Brille, aber meistens dann auch Linsen. Ne?
Ja, ich bin momentan jetzt vor dem Problem, dass ich in den letzten Monaten sehr stark gemerkt habe, dass ich wohl jetzt doch auch in das Alter komme, Kleitsichtbrille zu brauchen. Als ich
das wird nochmal teurer.
Ja, ich weiß. Als ich das letzte Mal Brille gekauft habe, ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war so im letzten Sommer oder so, glaube ich jetzt. Vielleicht ist auch schon zwei Sommer her. Keine Ahnung. Haben sie mir damals gesagt, ja, das wird jetzt bei Ihnen bald Thema. Hm, noch geht's. Aber also ich sage Ihnen gleich, das ist die letzte normale Brille, die Sie kaufen. Also, ja, okay, gut zu wissen. Und ja, siehe da, also die verstehen einfach was von ihrem Job. Jetzt bin ich halt so weit, dass ich es wirklich merke, dass ich so, wenn ich irgendwie so Klemmbausteine baue und irgendwie so, mir was Kleines, Fusseliges anschauen will, merke, wenn ich näher rangehe, wird es nicht besser.
Ja.
Und schon so Dinge von mir weghalte und so, ah, das ist scheiße. Und ich war jetzt neulich beim Optiker meines Vertrauens und habe festgestellt, dass da kein Brillengestell ist, was mir irgendwie Spaß macht, auf was ich Bock habe. Naja, muss ja zum anderen Optiker gehen, keine Ahnung.
Ja, aber gerade da hätte ich jetzt auch noch die aktuelle Story meiner Frau, die sich gerade auch nochmal eine neue Brille hat machen lassen. Und dann zum Optiker, ja, wenn du einen Optiker deines Vertrauens hast, dann sehr gut, dann nimm den oder lass dir zumindest dort die Augen vermessen und nimm den Zettel dann mit woanders hin oder weiß ich nicht, geh zum Augenarzt vorher. Sie ist halt mal so reinmarschiert in eine dieser großen Ketten, die man aus Fernseh- und Radiowerbung kennt. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. die vielleicht etwas günstiger sind, weil sie halt auch sich gesagt hat, okay, sie braucht mal eine neue Brille, muss jetzt nichts Besonderes sein, weil sie ja, wie gesagt, oft Linsen trägt, aber dann hin und wieder mal auch Brille tragen möchte und vor allen Dingen wollte sie sich auch mal eine Sonnenbrille mit Stärke machen lassen. Und dann ist sie da rein und hat sich da die Augen vermessen lassen und dann haben die ihr regelrecht Angst gemacht und haben ihr erzählt, ja, das mit ihren Augen, also da ist ja jetzt, ich weiß, ich war nicht dabei, ich habe den Wortlaut kann ich nicht wiedergeben, aber das Endergebnis war so nach dem Motto, da müssen sie jetzt aber mal zum Arzt und müssen das nochmal überprüfen lassen, ohne dann irgendwie in die Details zu gehen. Und dann kam sie halt relativ aufgelöst hier nach Hause und hat gemeint irgendwie so, oh Gott, was habe ich denn? Wird es jetzt radikal schlimmer? Habe ich jetzt irgendwie Hornhautablösung oder was weiß ich nicht alles? Und dann hat sie sich einen Augenarzttermin gemacht und ist da relativ kurzfristig dann auch hinmarschiert. Und der hat dann ihre Augen untersucht und hat gemeint, naja, also sie sehen nicht besonders gut, aber das war schon immer so. Und ansonsten ist da gar nichts. Und er hat auch explizit dazu gesagt, aus seiner Erfahrung hat er das jetzt faktisch jede zweite Woche, kommt irgendein Patient mit genau diesem... Mir wurde beim Optiker Angst gemacht.
So maschemäßig.
Ja. Hä, aber was soll das?
Nee, der sagte, die Optiker haben entweder auch über Corona oder keine Ahnung oder Fachkräftemangel oder was auch immer, finden die auch keine guten Leute mehr und haben halt irgendwie so schnell angelernte Hilfskräfte, die da irgendwas messen, von nix eine Ahnung und dann am Ende immer mit so einem, ja lieber mal nochmal zum Augenarzt. Und die Leute gehen da in voller Aufregung raus und landen dann bei ihm. Und ja, und er hat jetzt quasi dauernd solche Termine.
Okay.
Man kann das natürlich dem Patienten nicht vorwerfen, aber genervt schien er davon schon.
Ja, also das deckt sich zum Glück nicht mit meiner Erfahrung. Ich muss nämlich gestehen, ich bin tatsächlich, der Optiker meines Vertrauens ist nicht ein selbstständiger Optiker, sondern ist tatsächlich, gehört zu so einer Kette, also ist jetzt nicht Fielmann oder so oder Apollo, aber es ist schon auch eine Kette. Aber bei dem merke ich seit Jahren, dass der halt, ja, der ist halt durch und durch Optiker, gell? Und weiß halt, was er tut und ja, ist halt, hat halt dieses Franchise, ja.
Ja, klar.
Genau.
Kannst ja auch nicht alle über einen Kamm scheren.
Genau. Ich war nämlich früher, war ich bei so einem, in dem Ort, wo ich herkomme, so halt der Optiker war, ja. Und der hat natürlich auch, klar, ein bisschen teurer und so und ja, halt Optiker. Und der, bei dem habe ich einmal so schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich mir gedacht habe, nee, okay, dann kann ich aus so einer Kette gehen. Und dann bin ich zum Glück bei der richtigen gelandet, offensichtlich. Der hat mir nämlich so eine Brille damals verkauft, die ich aufgesetzt habe, als ich sie dann abgeholt habe und direkt gemerkt habe, so irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Und die Verkäuferin oder Optikerin oder Optistin oder keine Ahnung, was die war, hat mir damals gesagt, ja nee, das wie so ein Schuhverkäufer, da müssen sie sich jetzt erst noch dran gewöhnen.
Okay.
Und ich bin damit nach Frankfurt gefahren mit dem Auto und hab gedacht, also das fühlt sich nicht gut an. Und bin in Frankfurt zum Optiker gegangen und der hat gesagt, nee, hier das Glas, da ist die falsche, die haben mir bei der Achsenkrümmung nicht Plus, sondern Minus gemacht oder irgendwie so.
Was? Oh nein.
Das war ganz schlimm. Und da habe ich gesagt, nee, okay, dann kann ich auch zu Apollo gehen oder keine Ahnung wohin.
Mhm.
Und bin dann aber irgendwann bei der Kette gelandet, wo ich jetzt bin. Oder bei diesem Optiker im Endeffekt. Ich sag bei dem Optiker, ich bin nicht bei der Kette gelandet, sondern bei diesem einen Optiker. Und habe da festgestellt, gerade im Vergleich zu dem, was die Augenärzte machen, also vielleicht bin ich bei einem schlechten Augenarzt, das kann sein, aber bei den Augenärzten kommt oft nur so ein, ja, wie du gesagt hast, so, ja, okay, ich kann Ihnen sagen, dass Sie schlecht sehen, aber also was für Werte jetzt wirklich sind, da habe ich viel bessere Erfahrungen bei Optikern gemacht als bei Augenärzten. Also da kommt bei Augenärzten nur so ein geschätzter Wert raus, habe ich so das Gefühl. Aber keine Ahnung, vielleicht bin ich bei einem schlechten Augenarzt und bei einem guten Optiker. Keine Ahnung.
Ja, also es ist am Ende...
Man ist denen ja ausgeliefert auch, das ist das Problem, ne? Man kann das ja nicht nachtesten.
Aber ich finde auch, es gibt ja noch diesen zweiten Aspekt, wenn du jetzt, also das Augen vermessen und die richtigen Werte ermitteln, die da gemacht werden müssen, ist ja der
und
eine Aspekt.
Und dann auch die richtigen Werte aufschreiben.
Ja, und das richtig anfertigen, korrekt einbauen und so weiter. Aber das ist ja so der technische Teil. Ich finde aber auch so dieser modische Teil, wenn du... wenn du da hingehst und du probierst irgendwelche Brillengestelle auf, da gibt es ja so wie bei, wenn du jetzt, also ich kann es nur aus der Männerperspektive, wenn du bei einem Herrenausstatter bist, dann gibt es ja diese Läden, die einfach nur, wo das Personal nur darauf ausgebildet ist, dass wenn du sagst, L passt mir nicht, holen sie mal XL, dann holt er dir XL aus dem Lager. Und es gibt diese anderen Kollegen, wo dann irgendwie Leute,
die irgendwie aufschwatzen
oder nur verkaufen wollen. Und dann gibt es aber diese anderen Kandidaten, die dir quasi schon beim Reinkommen an der Nase ansehen, was du für eine Größe hast.
Ja.
Und die dir, wo du irgendwas anziehst und dann sagen die so, das ist nicht ihr Stil. Sie brauchen XY-Dings und dann packen die dich in irgendwelche Klamotten und du guckst in den Spiegel und du denkst dir, Alter, krass. So, ja. Wie geht das denn? Und das auch mit Brillen. Also ich habe ja nun, Christoph wird das bestätigen können, mehr so eine Römernase, ja. Und das führt dazu, dass Brillen bei mir oft, wenn sie auf der Nase sitzen, die sind eigentlich immer zu hoch.
Zu hoch,
und,
ja.
Und eigentlich oft immer auch zu weit von meinen Wangenknochen weg.
Okay.
Und das hat. Es gibt manche Brillengestelle in irgendeiner Form und dann muss das ja auch angepasst werden, diese komischen, wenn diese Brillen da in der Mitte so diese Flügelchen haben, mit denen sie auf der Nase sitzen, da kann man ja irgendwas noch verstellen und biegen und machen und tun. Und ich war da einmal in meinem Leben bei einer Optikerin, es war leider auch irgendwo nicht in Frankfurt, sondern irgendwo anders, im Urlaub irgendwo, die war gut, da würde ich gerne wieder hingehen, aber ich weiß A, nicht mehr, wo das war und B, ist ohnehin nicht hier. Und da fühlte ich mich einmal in so Händen, wo man das Gefühl hatte, hier weiß jemand, was er tut. Und du setzt eine Brille auf und derjenige sieht sofort, was daran falsch ist und was das Richtigere wäre für meine Gesichtsform und kann dich dann auch wirklich aktiv dahin beraten. Und zwar nicht, damit du eine 300 Euro teureres Gestell kaufst, sondern damit du eins kaufst, was dir steht. Weil ich das auch selber überhaupt nicht, ich sehe dann, das sieht nicht gut aus. Aber ich habe keine Ahnung, was und in welcher Richtung ich das ändern müsste und wie, nach was ich überhaupt fragen soll. Und da bist du dann aufgeschmissen. Und deshalb war ich auch in Italien da jetzt so, ich kann sowieso nicht mit demjenigen reden, der versteht mich ja nicht. Also was soll das jetzt werden, dass, wenn ich nicht zufällig eine greife, die ich mir auf die Nase setze und das Gefühl habe, oh, sieht gut aus und die kostet annehmbar viel oder wenig. Wenn es nicht so läuft, dann lasse ich es lieber und mache das in Deutschland irgendwo, wo ich mit jemandem sprechen und mich beraten lassen kann.
Ja, Brillenkauf ist so eine Sache.
Das stimmt.
Auch wie Hüte und so, ja. Es gibt ja Leute, die haben ein Gesicht dafür, die können faktisch alles aufsetzen. Das sieht immer gut aus.
Gar nicht. Nee.
Ja, ich auch nicht.
Ich war neulich mit meinem Schiffsschwager, nämlich im Hutladen. Der kann schon viel eher Hüte tragen als ich. aber ich habe da alle Hüte anprobiert, die da hatten. Da steht mir nichts, auch nur annähernd. Sieht immer total blöd aus. Naja, ist dann halt so. Trage ich halt keinen Hut.
Tja. So ist das.
Mhm.
Ja.
Ja, also fahrt mal an den Gardasee. Ist schön da.
Okay.
Auch wenn ihr noch nicht 70 seid. Wobei, wenn ihr 70 seid und ein Cabrio habt, dann fahrt auch an den Gardasee.
Ja.
Dann seid ihr unter euresgleichen. Ja, wobei in Italien ein Cabrio, da musst du dann auch guten Sonnenschutz haben. Das ist dann auch schon für Fortgeschrittene. Ja, haben wir noch was?
Nur die üblichen Themen, glaube ich.
Ja, Christoph muss noch was mitteilen von letzter Folge.
So sieht's aus.
Genau, das untergegangene Wort der Woche.
Also mir ist es letzte Woche nicht aufgefallen.
Nee, mir auch nicht.
Ich glaube, ich habe in der Beschreibung des Protagonisten aus Roadhouse irgendwo fallen lassen, dass er vertragsam sei. Was so viel heißt wie verträglich.
Vertragsam.
Okay.
Okay. Die letzte Sendung war ja ohnehin ein bisschen durcheinander.
Durcheinander und sehr lang. Das Wort kann ja überall aufgetaucht sein.
Das stimmt.
Aber sehr lustig. Ich fand sie unterhaltsam.
Ja.
Genau. Und wie gesagt, das mit Christiane holen wir ja nach. Genau. In Kürze.
Sehr gut. Vertragsam. Diese Woche hast du auch wieder eins untergebracht.
Natürlich.
Dürfen die Hörerinnen und Hörer gerne auch in den Kommentaren oder Insta oder so irgendwo auflösen, wenn ihr es euch aufgefallen ist.
Sehr gerne.
Frau Nachthieb ist wahrscheinlich schon am Tippen, hat es schon raus.
Ja, sie hat mir vorhin geschrieben, dass sie die letzten Wochen ein bisschen auf dem Holzweg war, beziehungsweise die Wörter nicht gefunden hat. Ich bin gespannt, ob sie diese Woche schafft. Mal sehen.
Mal sehen, okay. Ja. Genau, und dann brauchen wir natürlich noch die andere wiederkehrende Rubrik, nämlich was schauen wir in der kommenden Woche.
Was ein Glück, ich dachte schon, du kommst auf den Jazzwitz.
Ja, da habe ich auch kurz eingeschaut.
Hättest du keinen gehabt, ne?
Nee, habe ich halt keinen gehabt. Aber ich meine, der Jingle ist so lang, ich hätte schon noch einen gefunden oder mir ausgedacht in der Zeit.
Ich hab neulich eine alte Folge gehört, so ungefähr ein Jahr alt. Das war eine von denen, wo nur wir beide waren, Christoph. Und da erzählst du schon Jazzwitz und erzählst, dass du nicht mehr weißt, ob du noch genug hast. Und dann sind wir irgendwie abgedriftet und haben uns gegenseitig die besten Dad-Jokes von Instagram und TikTok erzählt. Und haben damals live in der Sendung besprochen, wenn wir keine Jazzwitze mehr haben, machen wir eine Dad-Joke-Kategorie.
Ah, okay. Aber dann neues Intro.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall.
Muss der Stefan erstmal Musik schreiben. Und dann sind wir da etwas freier, weil davon gibt es ja reichlich.
Ja, nächste Woche kommt Jan mal wieder.
Aha.
Hatten wir ja lang nicht. Eine Woche.
Ja, Dauergast.
Ja, aber so war das ja ursprünglich auch. Also, was heißt ursprünglich? Also, als Stefan sagte, dass mehrere Wochen ausfällt, hat er ja schon vorgeschlagen, so, ihr könnt ja dann Jan als Ersatz holen. Und das war auch bei einer Party, wo Jan auch anwesend war.
Ach so.
Und wir haben gesagt, ja, eigentlich gute Idee. Aber ein paar andere Gäste wollen wir schon auch noch haben. Und also deswegen, das ist schon naheliegend, dass Jan jetzt mehrfach kommt, weil er eben der geborene Stefan-Ersatz zu sein scheint. Ich weiß nicht, ob das so ist. Auf jeden Fall kommt er nächste Woche und hat uns zwei Filme mitgebracht. Beides auf Disney.
Aha.
Bob, möchtest du
nicht schon Plattform. Wieder Mubi abonnieren?
Das ist schon mal gut. Möchtest du einen Tipp abgeben, Bob?
Ja, warte. Jetzt habe ich mich bei Disney vertippt. Wie kann man sich bei Disney vertippen? Bin ich irgendwo gelandet? Gib mir eine Sekunde.
Ich habe ja auch eine Überlegung.
Ja, dann gib du doch mal deine zuerst.
Ich hätte jetzt gesagt Poor Things.
Richtig.
Ja, da liegt ihr beide vollkommen richtig. Das wird der nächste Hauptfilm sein.
Nice, den habe ich im Kino gesehen. Da bin ich gespannt auf eure Besprechung.
Okay.
Ja. Ja. Den habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass ich ihn picken würde, wenn ich dran käme. Aber
ist schon
klar, mit den ganzen Oscars und so.
Ja, eben. Ist schon naheliegend.
Ich hatte ihn auch bei Where Streamed ist drin und da kamen neulich die Mails, dass er jetzt verfügbar ist bei Disney. Und da landete er dann sofort auf der Liste.
Ich finde Disney irgendwie auch einen spannenden Streaming-Anbieter für den Film. Naja.
Warum?
Ja, naja, also so mit Assoziation von, wenn dann so Marvel oder halt eben so Kinderfilme und dann kommt Poor Things so dazwischen als so Indie-Film, der dann doch künstlerischen Anspruch hat im Vergleich zu den anderen.
Aber das hatten wir jetzt schon zweimal, genau diesen Disconnect. Das kommt häufiger vor jetzt. Wir hatten das sogar, glaube ich, in irgendeiner Folge mal
thematisiert.
Ja,
die werden stellen sich breiter auf jetzt.
Ja. Ist ja an sich gut. Hat man mehr für sein Geld.
Ja.
Das zweite ist Jagged Mind. Auch auf Disney. Oh, ich glaube, es ist ein Horrorfilm.
Oh, na gut, dann ist es klar, dass mir das nichts sagt. Ich gucke nur Horrorfilme, wenn sie in der Sneak kommen.
Ah, Jagged mit Dot, mit dem Doppel-G.
Ja, Doppel-G.
Okay. Ich klicke auf Details und dann habe ich eine leere Seite. Danke, Disney. Das ist
Mystery Horror.
Aha.
Naja.
Na dann schauen wir mal, was das ist. Die Suggested Filme, die da sozusagen als related angezeigt werden, unter anderem The Menu.
Ach ja.
American Horror Story. Aber noch ein paar Sachen, die ich nicht kenne.
Ja.
Ja, okay. Lassen wir uns mal überraschen.
Schauen wir mal. Ja.
Aber Poor Things, sehr gute Wahl.
Nice. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
Hast du ihn schon gesehen, Bob?
Nee. Ich hatte, wie gesagt, als er jetzt auftauchte bei Disney, hatte ich mir sozusagen den virtuellen Knoten ins Taschentuch gemacht, dass wenn ich das nächste Mal dran käme mit Picken, was ja jetzt, da wir ja die Gäste immer bestimmen lassen, erstmal absehbar eine Weile vielleicht nicht passieren wird. Aber der Knoten war im Taschentuch. Ich hätte ihn dann irgendwann genommen, wenn er jetzt nicht ohnehin dran gekommen wäre. Ja. Aber ich hätte dann deshalb auch gewartet zu schauen, weil da geht es mir dann schon auch so, wie Lizzie das eingangs sagte, man will, oder du hattest es noch im Vorgespräch, man will einen einigermaßen frischen Eindruck. Und
ja.
Christoph, du guckst ja die Filme auch immer gleich nach, also so gleich nachdem sie rausgesucht war, ne? Könnte passieren.
Schau den morgen.
Ja, genau, du schaust den morgen und manchmal hat das Gefühl, du schaust den dann schon, du fängst
heute Abend, auf, genau, ich fange heute Abend
ins Bett nach der Aufnahme genau. Schon mal damit.
Mach mal lieber nicht. Ich guck den mal ganz am Stück.
Ah, okay, gut zu wissen.
Ja, zum einen,
obwohl das schwierig ist.
Zum anderen, ich gucke die dann wirklich auch immer oft erst am Vorabend der Aufnahme.
Ja,
damit der Eindruck noch.
Scoop habe ich vorhin geschaut, also
ja, okay.
Zum Abendbrot quasi.
Ja, aber gerade bei Scoop ist es ja cool, wenn man dann eben in das
ja, die Recherche reingeht. Ja, das stimmt.
Rein kann, ja.
Habe ich auch erst überlegt, aber ich hatte keine Zeit und dann muss das so rum sein.
Ja, manchmal ist das so.
Ja.
Ja, bin ich sehr gespannt auf den Film. Habe ich schon sehr Unterschiedliches gehört und
ja, kontrovers auf jeden Fall.
Sehr kontrovers, ja. Und ich habe ja vor kurzem erst einen Lanthimos-Film gesehen.
Ah, The
bin
Favorite.
Bin ich gespannt.
Ne?
Ja, genau. Inwieweit da Parallelen sind und so. Ist ja sogar mit gleicher Schauspielerin.
Stimmt. Und The Lobster ist ja auch von Claudia mit einer der Liebste, glaube ich.
Ja, stimmt, aber den habe ich jetzt nicht gesehen.
Ja, ah ja, okay, na gut. Ja.
Den Lobster hat sie zumindest bei uns in der Sendung besprochen, das weiß
ja,
ich.
Ja, ich kann mich an die Folge erinnern.
Kann mich auch erinnern, komischerweise.
Mhm.
Warum können wir uns alle an den Lobster so erinnern? Keine Ahnung.
Ich weiß ja auch nicht.
Ja.
Manche Folgen
ja,
sind
genau,
wie Leuchttürme.
So wie diese hier.
Ja.
Ja, und natürlich, weil du bei uns warst, wofür wir uns nochmal sehr bedanken.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Komm
war
gerne
sehr
wieder.
Schön. Ja, immer gerne.
Sehr schön.
Genau.
Wenn dann der Nächste bei uns umzieht.
Ja.
Bitte nicht.
Als nächstes bist du wieder dran, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Doch am ehesten.
Habe aber keine Lust.
Okay, das ist fair. Dann im Urlaub.
Wenn jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, mir irgendeiner hier so ein schönes Haus zum Mieten überhilft, dann würde ich nicht sagen, das ist nicht, will ich nicht nie sagen, aber eigentlich habe ich keinen Bedarf.
Naja.
Gut, dann, ja, wie gesagt, danke Lizzie, dass du da warst.
Ja.
Gerne jederzeit wieder. Und ansonsten für Hörer und Hörerinnen, sneakpod.de, wenn ihr das Wort gehört habt oder wenn ihr euch äußern möchtet zu allem, was wir hier so gesagt haben. Ansonsten könnt ihr in der Folge 450 euch nochmal anhören, was Claudia über The Lobster gesagt hat. Und in die
450?
Ja, ist schon eine Weile her gewesen.
Wow, das ist eine ganz schöne Weile. Krass, 400 Folgen.
23. August 2016.
Oha.
Und
sehr krass. Warum können wir uns daran überhaupt da erinnern? Das ist ja irre.
Tja,
vielleicht war das eine eindrucksvolle Besprechung. Wir müssen es jetzt auch nochmal hören.
Vielleicht, ja. In der Sendung? Steht hier, wer da überhaupt in der Sendung war? Stefan, Claudia und ich.
Na dann.
Ja, nun, also gerne reinhören und ansonsten in die Folge 824, die dann in der nächsten Woche kommt, wieder reinhören, wenn der Jan hier zu Gast ist und wir über Poor Things reden. Und bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss.
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 Immer länger.
Oh, also wirklich.
Jetzt extra langweilig.